Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebes Zelluloid-Publikum, zum 28. Podcast, und wir haben einen ganz speziellen, einen ganz besonders tollen, einen liebevoll unter Schweiß und Tränen entstandenen Podcast für euch. Und es liegt nicht nur daran, dass wir einen Blick zurückwagen ins Jahr 2010 und uns nochmal die Top-Filme, die uns Zelluloiden am besten gefallen haben, zu Gemüte führen werden. Also nicht angucken live im Podcast, das wäre vielleicht etwas langweilig und auch langdauernd, langwierig, sondern wir werden jeder eine Top 3 dieses Jahres euch präsentieren. Und wer ist wir? Das ist nämlich heute ganz speziell, und wir haben eine kleine Überraschung, ein Überraschungsgast, zumindest ein Gast, mit dem die wenigsten rechnen. Und zwar möchte ich ihn gleich als erstes vorstellen. Wir haben David wieder dabei.
Hey, der Film ist gut.
Genau. Und wir haben, was jeden Podcast aufwertet und zu einem Vergnügen für mich und die Hörer macht, Viktor Popp dabei.
Guten Abend, liebe Freunde.
Und wir haben den Dortmunder Disco Don mit am Start, unseren liebgewonnenen Carsten Pohl.
Ah, guten Abend. Oh, ich muss noch kurz mein neues Black Eyed Pea Album ausmachen. Bin bereit. Gott.
Du hast ja nicht das neue Black Eyed Pea Album gekauft, oder? Mit den Autotunes.
Vor allem Black Eyed Pea. Ihr outet euch als gut.
Hab ich den Gag versaut?
Ja, nee, natürlich.
Black Eyed Pea, ich verstehe.
Der Victor hat den Gag versaut, indem er drauf eingestiegen ist, ohne zu merken, dass es ein Gag ist. Aber erstmal das Jahr 2010, ein besonders ereignisreiches Jahr, wie eigentlich jedes Jahr. Aber filmmäßig gab es im 2010er den Blockbuster, so wie es im Jahr 2009 Avatar war. Gab es sowas überhaupt? Habt ihr das Gefühl? Es gab so den großen, wo alle drauf, von jung bis alt, drauf eingestiegen bin. Ich finde, der hat dieses Jahr gefehlt.
Na, es hat sich dieses Jahr so ein bisschen aufgeteilt, finde ich. Es gab den einen Film, über den jeder gesprochen hat. Das war wahrscheinlich Inception, der wirklich auch so die große Internetrunde gemacht hat. Aber finanziell am erfolgreichsten, soweit ich informiert bin, war dieses Jahr tatsächlich Toy Story 3.
Unglaublich.
Den ich nicht gesehen habe. Habt ihr den gesehen?
Ich habe ihn gesehen, und Carsten hat ihn auch gesehen, wenn ich mich
erinnere. Ich habe ihn auch gesehen, ja. Ihr habt den alle gesehen.
Ja, es kam.
Naja, wahrscheinlich auch ein Film, der zu euch besser passt als zu mir.
Also mir hatte er nicht gefallen, was Carsten ziemlich traurig gemacht hatte. Also ja, ich fand ihn, es war nicht mein Film. Aber er war toll.
Und es war Tarantinos Lieblingsfilm des Jahres.
Echt?
Ja.
Wieder jemand in meinem Ansehen etwas nach unten gesackt.
Ja, aber der war auch wirklich ziemlich gut. Also ich meine, im Gegensatz zu den anderen Toy Story-Filmen, die ich alle nicht so spannend fand, wurden da wirklich sehr, sehr gute Themen aufgebaut. Und ich weiß nicht, sowas wie die Geschwindigkeit des Films hat auch gepasst. Und an manchen Stellen gar nicht so sehr der Kinderfilm, finde ich.
Ja, es ist doch, glaube ich, bei mir wirklich ein individuelles Problem, dass ich einfach diese Spielzeugfiguren so eine uninteressante Wahl finde für Protagonisten.
Ich weiß, was du meinst. Die sind so wenig greifbar irgendwie.
Ja, voll. Und es ist so ein Wegwerfprodukt. Und das ist auch ein bisschen das Hauptproblem dieser Figuren, also wirklich in der Handlung, dass sie ein Wegwerfprodukt sind. Und ich habe Probleme und ich habe weniger Probleme mit dem Drachenfilm gehabt. Den fand ich sogar ausgesprochen entertainend, weil da eben wirkliche, in Anführungszeichen, Menschen agieren. Und ich habe selbst nicht mal Probleme mit diesen Tieranimationsfilmen, aber bei Spielzeug hört bei mir der Spaß auf.
Aber wieso? Ich verstehe das nicht ganz. Ich meine, das Spielzeug ist ja genau aus dem Grund gewählt, weil auch mit als erster Pixar-Film, weil jeder damit etwas anfangen kann. Jeder hat einen Bezug dazu. Und also, so wie ich mich an die ersten beiden Teile erinnere, waren das schon durchaus Figuren, die eine kindgerechte Komplexität zugeschrieben bekommen haben.
Ist auch völlig richtig so. Es ist auch gar nicht so, dass meine Kritik sich darauf aufbaut, dass ich es einen schlechten Film finde, sondern dass einfach bei mir persönlich diese Geschichte beim dritten Mal einfach sich schon tot erzählt hatte, auch wenn ich wahrscheinlich sagen muss, dass es der beste ist von den dreien. Und den ersten hat man sich halt vor allem angeguckt, weil man endlich mal so einen computeranimierten Film im Kino gucken wollte und das noch total die Technik einfach total toll fand. Aber bei mir hat er, wie gesagt, irgendwie spricht mich Toy Story nicht an. Und das hat, glaube ich, was mit den Spielzeugen zu tun.
Ich kann mich an die ersten zwei Teile auch überhaupt nicht mehr erinnern. Da hast du recht. Also wenn ich jetzt an einen Ratatouille denke oder an einen Wall-E, da weiß ich sofort, da macht sofort Klick und ich bin wieder sofort drinne. Aber bei Toy Story 3, also ich konnte diesen Extrem-Hype, den kann ich jetzt auch immer noch nicht verstehen. Ich habe mir angeguckt und ich fand es auch, genau wie Carsten, den er ja, glaube ich, vor 5, 6 Podcasts besprochen hatte, und habe ich mir angeguckt und ich fand ihn auch sehr, sehr gut, aber nicht diesen, er hatte nicht diese Qualität, dieses andersartige, wie es Ratatouille hatte.
Genau, er hat mich emotional überhaupt nicht gepackt und es hat Ratatouille um Welten besser gemacht. Carsten, wie fandst du den Ratatouille im Vergleich zu Toy Story 3?
Ja, also das Problem ist halt, dass Ratatouille schon ein bisschen länger her ist. Deshalb kann ich mich da nicht mehr so ganz gut dran erinnern. Aber bei Toy Story 3, ohne jetzt so viel spoilern zu wollen, habe ich an einer Stelle wirklich gedacht, oh, alles klar, das ist der letzte Teil dieser Trilogie. Die bringen jetzt mal eben kurz alle Charaktere um. Und da dachte ich wirklich, okay, das ist definitiv sehr überraschend. Bei Ratatouille hat man sowas nie erwartet. Ich glaube, da steckte ja auch noch mehr eine Liebesgeschichte drin, die bei Toy Story 3 auch nicht so ganz drin war. Und noch, ja, weiß ich nicht, so kruder Slapstick-Humor mit der Ratte, die halt an den Haaren die Figur, also hier den armen Koch, fernsteuert. Und ja, aber wenn ich sie wirklich in eine Rangliste setzen würde, würde ich dann doch Ratatouille doch schon bevorzugen, weil da halt auch nicht so ganz, ganz viele wilde Figuren drin sind. Also der ist dann überschaubarer.
Na, ich habe ja generell so ein bisschen ein Problem mit dem Pixar-Film. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, vor 100 Jahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Pixar-Filme werden für ein männliches Publikum über 25 oder über 30 gemacht, das gerne von einem Film behaupten will, dass ihn oder sie dieser Film zu weinen gebracht hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe von so vielen Leuten gehört, oh, hier bei Ratatouille oder bei Findet Nemo, da musste ich sogar mal im Kino weinen. Und das war auch noch ein Animationsfilm. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so Mark Zuckerberg könnte so jemand sein, der dann sagt, hier, ich habe Ratatouille im Kino gesehen, da hat mich zu Tränen gerührt. Deswegen habe ich auch so ein bisschen noch so eine gewisse Affinität zu Toy Story, weil das war noch ein Pixar, das nicht auf diesen Heulfaktor gesetzt hat, wie viele Filme, die danach kamen.
Ach, aber der zweite, also da ist schon auch so ein wir fühlen uns ungeliebt Faktor und wir landen im Müll schon drin.
Ja, das ist ja die Realität.
Ein lustiges Detail für mich, was mir aufgefallen ist, fast alle Pixar-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, vor allen Dingen Wall-E, beginnen extrem stark für mich, für meinen Geschmack, und lassen dann ziemlich stark auch nach. Beim Toy Story 3 war es für mich, also für mich wohlgemerkt, genau andersrum. Gerade das, was Carsten angesprochen hat, dass die dann alle böse wären, und das wurde für mich sogar noch interessanter. Der Einzige, der den ganzen Film über gleichmäßig gut ist, war für mich eigentlich nur Ratatouille. Also bei Wall-E hat mich, bei Open war es ganz krass. Also da
ja, bei Open war es schlimm.
Da fand ich die zweite Hälfte, fand die Idee so grandios, und das hätte man so viel draus machen können, und dann hat es extrem abgebeut. Bei Wall-E genau dasselbe, also dass er da alleine war und die zweite Hälfte wurde dann den Menschen und diesem ganzen Ding da viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Beim Toy Story 3, um da jetzt das mal für mich zu beenden, war das auf alle Fälle andersrum für mich. Also es ging lustig los und ich habe mir gedacht, okay, gute Unterhaltung, an die ersten zwei Teile kann ich mich erinnern, es geht um Spielzeug, aber dass es dann noch so eine richtige Plotwendung nimmt und die dann alle hier so, die werden ja richtig böse und richtig fies und jetzt ohne viel zu verraten, aber der Bär und so und diese Riesenpuppe da, wie Carsten auch schon richtig gesagt hat, es macht einen richtig Angst teilweise, also es ist schon richtig gut gemacht und ja, diesmal genau andersrum für mich. Ja,
was ich dazu noch ganz gerne sagen wollte, ist, dass Toy Story 3 halt irgendwie ein Problem hat, das halt viele andere Pixar-Filme nicht haben und das ist halt ungefähr das, was man auch irgendwie bei Ocean's 11, Ocean's 12 und Ocean's 13 hat. Und zwar, dass die halt so ein irres Star-Aufgebot haben. Also selbst kleinste Nebenrollen werden da ja schon von relativ berühmten Personen gesprochen. Und dass solche Probleme, und die müssen dann halt alle auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie präsentiert werden. Und solche Probleme hat man dann ganz einfach in Ratatouille nicht, weil da halt ganz einfach diese Anzahl der Personen bedeutend kleiner ist.
Okay, ich würde sagen, wir fangen dann an mit den drei Filmen, die uns jedem jeweils im Jahr 2010 am besten gefallen haben. Und ich würde sagen, Victor, fängt mal an.
Also ich noch, sorry, ganz kurz. Ich ratter jetzt nicht meine 7 runter und komme dann zu den fleischigen 3, die ich dann wirklich auseinandernehmen kann, sondern ich steige mit Nummer 3 ein.
Genau.
Ja. Okay. Dann fangen wir mal an. Auf Platz Nummer 3 ist ein japanischer Film, ein Debütfilm, der mir von einem guten Freund empfohlen bzw. besorgt wurde. Also den gibt es weder auf DVD zu kaufen, noch irgendwie auf andere Arten und Weisen erhältlich. Der kursiert lediglich als Festival-Screener. Das ist ein Debütfilm von einem jungen Mann aus Japan, der nicht Filmregie studiert hat. Der hat über diverse Förderstipendien genug Geld zusammengekratzt, um einen Film zu drehen. Und der Name des Regisseurs ist Takutsugu Naito und der Film heißt Dark Harbor auf Englisch, also der dunkle Hafen. Und das ist ein Film, der mich schon von Anfang an sehr gereizt hat, weil er nicht in Tokio spielt, beziehungsweise in keiner Großstadt, sondern in einem kleinen Hafenort an der Küste Japans, wo auch immer, das wird niemals näher geklärt. Und worum geht es in dem Film? Es geht um einen einsamen, alleinstehenden Mann.
Hallo?
Ich glaube, Victor macht irgendwelche Späße mit uns.
Entschuldigung. Also es geht um einen alleinstehenden jungen Mann, alt, so mit 30er, so Toffis Alter etwa, also Philips Alter. Und Toffi, der ist auf der Suche nach einer Frau. Er ist vom Beruf Fischer, hat einen eigenen Kutter und recht früh im Film wird dann in diesem Dorf verkündet, dass eine Dating-Agentur einen Bus voller Frauen in den Kopf bringt, damit die Männer sozusagen eine Ehefrau finden können, die sie dann daraufhin heiratet. Daraufhin bereitet sich unser Held vor und da gibt es eine ganz lustige Szene. Er geht in so einen total abgewrackten Klamottenshop, wo eben auf ziemlich zweifelhafte Art und Weise so die neuesten Trends angedreht werden. Und der Verkäufer holt dann irgendwie so ein total, ihr kennt ja bestimmt diese billigen Hemden, wo dann irgendwie so Sonnenuntergänge drauf gemalt sind oder ein Tigergesicht auf dem Rücken, holt das aus dem Raum hinten und erzählt, dass dieses Hemd quasi von Neil Armstrong damals auf dem Mond zurückgelassen wurde und von der NASA wieder auf die Erde zurückgeholt. Und dass dieses Unikat in seine Hände gelangt wäre und er das jetzt sozusagen unserem Protagonisten verkauft. Und unser Protagonist, so wie er angelegt ist, als etwas tölpelhafte, dumme Figur, kauft dieses Hemd natürlich und macht sich auf den Weg zu dieser großen Party, wo die Frauen dann sind. Dort läuft es gar nicht gut für ihn. Es scheint sich keine so recht für ihn zu interessieren, aber seine Kollegen, die bandeln alle irgendwie an mit den Chicas. Und die Party hört dann damit auf, dass jeder dieser Männer ein selbstgedrehtes Porträt von sich sozusagen auf so eine Leinwand projizieren muss, um sich vorzustellen. Und das hat unser Held natürlich auch getan Und mitten in der Vorführung von seinem Vorstellungsvideo fängt das Publikum an zu schreien, weil im Hintergrund in einem Schrank eine Frau mit ihrem Sohn zu sehen ist in seiner Wohnung. Und er flippt natürlich komplett aus, verlässt dann diese Party.
Moment, ganz kurz, zu sehen ist? Was bedeutet das? Also die sind da einfach nur da, oder?
Ja, die sind im Hintergrund. Die okay. haben sich offenbar versteckt. In seiner Anwesenheit waren die in dieser Wohnung, aber er kennt die nicht, er lebt ja allein. Und er läuft dann nach Haus und durchsucht die ganze Wohnung und durch den Trick lauert er dann dieser Mutter und ihrem Sohn auf, stellt sie zur Rede und sie erzählt ihm dann daraufhin, dass sie von ihrem Mann irgendwie rausgeschmissen wurde und sozusagen durch die Lande vagabundiert und in Wohnungen einbricht, um dort sozusagen das Kind versorgen zu können.
Wie, die lebt da wie so ein blinder Passagier auf einem
Boot? Ja, genau.
Ja, und ja, genau. Klaut sich ab und zu was aus der Küche und verschwindet dann wieder in den Schrank, oder wie?
Genau, damit beginnt auch die erste Irritation. Also sozusagen vor dieser Vorführung noch gibt es eine Szene zum Beispiel, wo wir sehen ihn anfangs im Supermarkt etwas einkaufen und am nächsten Tag will er es aus dem Kühlschrank holen und die Hälfte fehlt. Nur kommt man als Zuschauer natürlich nicht darauf, dass das dann der Grund sein soll.
Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?
Wer hat von meinem Tellerchen gegessen, genau. Und genau, sie erzählt ihm das und er sagt ihr dann, dass es kein Problem für ihn sein wird, sozusagen ihr Herz zu erobern. Und das wäre sozusagen mit einem Fingerschnipsen getan. Und damit kommt dann sozusagen langsam die Geschichte ins Rollen. So, und so, ich will jetzt nicht sagen, ob das es gibt ein Happy End, aber vielleicht nicht so ein Happy End, wie wir uns das im Westen vorstellen würden. So, was den Film wirklich so super macht, der hat halt noch die Rauheit von so einem typischen Debütfilm. Also es gibt technisch, der ist halt auf ganz schlechtem 16mm Material gedreht, das auch noch so ein bisschen verfärbt ist durch den Lagerungsprozess. Der Film ist auch nicht besonders gut abgetastet. Das heißt, du hast ein extrem körniges Material und der Bildstand ist recht unruhig. So ein bisschen, wie man sich Bootlegs eigentlich auch vorstellt vom Hörensagen. Und der hat eine Rauheit, aber eine unglaubliche Liebe zu seinen Figuren. Und hat auch eine unglaubliche Liebe zum Medium Film als solches. Das merkt man. Der Film ist erinnert so ein bisschen an finnische Aki Kaurismäki-Filme. Hat auch so viele Stummfilm-Elemente, wo es gibt ganz, ganz wenig Dialog in dem Film. Es wird sehr viel über die Bewegung des Körpers erzählt. Also nicht Mimik, sondern wirklich, wie er sich durch den Raum bewegt. Und so etwas heute zu sehen, ist echt eine große Freude. Und ansonsten hat auch so einen ganz, ganz, ganz trockenen und auch stillen Humor, der dann
okay.
Der auch wirklich super funktioniert im Film selbst. Es ist schwer den so durch Worte zu vermitteln, weil der viel über die Stille funktioniert, dieser Humor.
Aber es ist ein Drama im weitesten Sinne, oder nicht?
Nein, es ist eine Tragikomödie, würde ich sagen.
Das war nicht meine Frage, weil es hätte beides sein können. Es hätte ein Film sein können, der leicht komisch ist, aber auch ein Film, der sehr emotional ist.
Ja, ja, es gibt auch durchaus eine sehr, sehr tragische Doppelwendung, sage ich mal, die wo man wirklich das Gefühl hat, okay, da geht gerade ein ganzes Menschenleben den Bach hinunter. Aber, wie es dann im Leben so ist, so sozusagen 2 Minuten vor Schluss lichtet sich dann immer noch mal der Deckenhimmel und es kann runterregnen aufs Kätzchen.
Ist der denn auch melancholisch, Viktor?
Ich würde dem Film 2 von 5 David Melancholie Punkte geben.
Spielt Sandra Bullock denn mit?
So fühle ich mich so veräppelt.
Okay, möchtest du sonst noch was dazu sagen?
Also sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe echt, dass dieser Filmemacher noch irgendwann mal wieder was machen kann, weil gerade in Japan gibt es so viele Debütfilme und auch tolle Debütfilme, aber die haben so ein kurioses Finanzierungssystem, dass viele dieser großen Talente dann meist den Beruf wechseln müssen, weil sie einfach nicht diesen langen Atem finanzieren können, um einen zweiten Film zu drehen. So. Und ich hoffe, dass der Film in irgendeiner Form jemals im Westen, was weiß ich, ob jetzt auf DVD oder als Kopie, wie auch immer, dass er dann erhältlich sein wird. Aber das war meine Nummer 3 des Jahres. Dark Harbor von Takotsugu Naito.
Okay, wieder mit einer Aussprache, die mir als Japan-Laien total perfekt vorkommt. Carsten.
Ja, ich wünschte, ich könnte die Filme so gut beschreiben, wie es Victor gemacht hat, aber meine Nummer 3 war definitiv The Social Network. Also ich hatte ihn ja auch schon mal hier vorgestellt und mir hat er ziemlich gut gefallen. Das muss man natürlich alles erstmal vorneweg mit ein wenig Abstand betrachten. Denn ich bin nun mal so ein kleiner Internet-Fan und interessiere mich halt für die Geschichten. Das nächste ist, dass ich halt auch gerade Biopics, obwohl das nicht wirklich so ein Biopic ist, sehr, sehr mag. Also ich gucke mir halt gerne sowas an. Irgendwann werde ich mir zum Beispiel auch mal Winnebago Man angucken, der auch letztes Jahr rauskam, aber es, glaube ich, noch nicht nach Deutschland geschafft hat oder Europa und es definitiv auch nie nach Europa schaffen wird. Nur weil ich es gerne erwähnen möchte, Winnebago Man ist ein Film über die Person, die eine gewisse YouTube-Berühmtheit erlangt hat, indem sie halt Werbung für ein Winnebago, das ist eine Marke von so, ich sag mal, Kleinlastern, die mehr so Wohnmobile sind, darüber gemacht hat und die ganze Zeit nur flucht.
Ah, da habe ich mal ein YouTube-Filmchen drüber gesehen.
Oder genau, und das hat auch so ziemlich jeder mal gesehen, glaube ich, und aber egal. Aber ins deutsche Kino hat es halt doch geschafft, The Social Network, und am Anfang habe ich halt gedacht, Facebook-Film, ich benutze Facebook ja noch nicht mal und warum sollte ich mir darüber einen Film angucken, und tatsächlich, keine Ahnung, mich interessiert Mark Zuckerberg auch nicht, ich halte ihn nicht halt irgendwie für brillant oder so, oder finde sein Leben mit irgendwie 28 oder so spannend, dass es schon komplett verfilmt werden sollte, aber diese ganze Entstehung ist dann doch unglaublich spannend. Und was daran halt so spannend ist, dass es halt irgendwie wieder ganz klar zeigt, dass es im Internetzeitalter möglich ist, irgendwie ein Imperium aufzubauen innerhalb von wenigen Jahren. Also ich glaube, 1995 oder 96 gab es ja zum Beispiel Google noch gar nicht, und heutzutage ist es ein ziemlich hoch bewerteter Konzern, und bei Facebook ist das Ganze ja noch extremer. Es zeigt also wunderschön, wie es heutzutage schon möglich ist, ein gigantisches Firmenimperium zu gründen, dass es halt geschafft hat, in wenigen Jahren von völlig unbekannt oder noch nicht existierend bis halt zu quasi Marktführerschaft zu gelangen. Warum ich mir den dann noch überhaupt angeguckt habe, war, dass das halt ein David Fincher-Film ist. Und David Fincher-Filme finde ich spätestens seit 7 oder Fight Club allesamt gut. Also selbst sowas wie Benjamin Button oder so habe ich mir noch ganz gerne angeguckt. Und dann bin ich natürlich auch sehr mit einer gewissen Vorbelastung rein, weil ich halt denke, oh, David Fincher-Film musst du dir eigentlich angucken. Besonders, weil ja halt auch sein Kollege Aaron Sorkin da mitgemacht hat. Und der hat auch irgendwie 2, 3 Filme gemacht, die mir in der Vergangenheit sehr gefallen haben, die mir aber gerade so ein wenig entfallen. Also welche das genau waren. Ja, also ich habe ja schon ungefähr die halbe Geschichte, worum es in dem Film eigentlich geht, schon erzählt. Und zwar darum, dass es halt Mark Zuckerberg schafft, der halt ein ganz normaler Student ist, aus dem Nichts ein Web 2.0 Social Network zu gründen, das halt von vielen, vielen Millionen Menschen benutzt wird. Und das Ganze basiert halt auch auf einem Buch, das halt diese gesamte Geschichte auch so erzählt. Und es ist noch nicht mal sonderlich technisch. Als anderes Beispiel für so einen ähnlichen Film könnte mir zum Beispiel The Pirates of Silicon Valley einfallen. Das ist ein Film, der generell die Geschichte von Steve Jobs und Bill Gates erzählt und den Aufstieg von Microsoft hauptsächlich zum Thema hat, aber halt auch die Geschichte von Apple sehr gut erzählt, aber die ist schon ein bisschen älter. In The Social Network passiert das halt alles ziemlich schnell und ist aber trotzdem halt immer noch sehr spannend gemacht, weil alleine die Erzählweise sehr lustig ist und Mark Zuckerberg sehr interessant dargestellt wird, und zwar als ja, eine Person, die ungern eine Hand vor den Mund nimmt und den Leuten sehr klar in den Kopf sagt, was er gerade von ihnen hält und was er denkt, was gerade wichtig ist. Es geht ja natürlich auch ein wenig um eine Freundschaft, also einen Kollegen, mit dem er das Unternehmen am Anfang gründet und sich dann verstreitet und zum Schluss, am Ende des Films, gibt es dann so in den Texttafeln eine Art Versöhnung wieder. Und die klassischen Bösewichte gibt es auch, halt die behaupten, dass er die Idee von ihnen gestohlen hätte, obwohl sie selber schon mit dem goldenen Löffel im Mund oder silbernen Löffel im Mund geboren worden sind. Alles in allem ein sehr, sehr spannender Film, der mir sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, hat ihn noch irgendeiner von euch auch gesehen?
Der Film ist meiner Meinung nach wirklich eine absolute Meisterleistung und auf Platz 2 von meiner Liste.
Okay.
Warte mal, ich habe mich gerade aus irgendeinem Grund doppelt. Irgendjemand hat sein Mikro komisch eingestellt.
Ich bin ganz unschuldig. Test, hallo.
Wie abgefahren.
Test 1,
nein, 2. Egal. Der Film hat mich auch echt, wie soll ich sagen, irgendwie mitgenommen. Wirklich, weil dieses Menschenbild, das in dem Film gezeigt wird, ist ja letztlich auch eins, mit dem wir uns und gerade auch unsere Generation auseinandersetzen muss. Also sozusagen eine komische Mischung aus so kommunikativer Unfähigkeit, Angriffslust, Karrieresinn, so ein Ehrgeizdünkel, das dann eben solche Menschen gebiert, wie Mark Zuckerberg im Film dargestellt wird, Carsten, wie du gesagt hast, es ist nicht ganz klar, ob er wirklich so drauf ist.
Geht's dir gut?
Ja, also ob er wirklich so drauf ist, weiß man nicht, obwohl es halt das ein oder andere, ich sag mal, berühmte Fernsehinterview mit ihm gibt, dass er, auf dem er auf alle Fälle sehr seltsam rüberkommt. Ich weiß nicht, wer das so alles verfolgt hat, aber zum Beispiel gibt es ein relativ berühmtes Interview, wo er von zwei erfahrenen Journalisten live auf einer Bühne mehr oder weniger gegrillt wird. Da werden ihm wirklich sehr unangenehme Fragen gestellt zum Thema Sicherheit und so weiter. Irgendwann sieht man ihm an, dass er halt zum einen mit dieser Situation so ein bisschen überfordert ist, weil er halt nichts Falsches sagen will, um dieses Milliarden-Dollar-Unternehmen halt zu vernichten. Und ihm steht der Schweiß, also nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich mitten im Gesicht. Kenn ich, ja. Ja, und dann bieten halt ihm die beiden Leute an, dann zieh doch hier irgendwie dein Sweatshirt aus. Also der hat halt so einen Pullover mit einem Reißverschluss vorne. Jetzt bin ich als älterer Herr, der nur Hemden trägt, nicht so in der Sprache der Jugendlichen, das ist ein Sweatshirt, oder?
Ja.
Nee, ja. Das sollte eigentlich ein Witz sein, ist schön daneben gegangen, egal. Zumindest das sieht er dann aus und man sieht, dass im Futter, also im Inneren der Jacke, so dass es keiner sieht, irgendwelche wilden Symbole sind und zwar ein Kreis mit drei Pfeilen, die auf sie einander zeigen und dann sehen das natürlich diese Journalisten und fragen ihn dazu aus und diese ganze Situation ist halt äußerst seltsam. Dann gibt es halt auch noch ein anderes.
Jetzt interessiert mich aber kurz, was er denn geantwortet hat. Wofür waren diese Zeichen denn, um böse Geister von ihm zu vertreiben? Oder?
Nee, das war einfach nur, also ich weiß nicht mehr genau, wie diese Zeichen, wie diese Pfeile beschriftet waren, aber da stand halt sowas drauf wie irgendwie Community und Future, also so relativ ungreifbare Begriffe. Und er meinte halt, das wäre halt sozusagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er hat gesagt, das wäre jetzt halt das Mission Statement, also der Plan, worauf halt dieses ganze Unternehmen hinausarbeitet. Und das ist, also man muss sich das ganz einfach mal vorstellen, der Ackermann zieht sein Jackett aus und dann sagt er, das ist übrigens unser geheimes Motto von der Deutschen Bank und da sind irgendwelche wilden Zeichen im Inneren seines Jacketts, das ungefähr so seltsam kommt das rüber und so, ich glaube in echt ist er halt auch schon ein, ich will jetzt nicht diesen blöden Begriff Nerd wieder benutzen, aber schon ein wenig schrullig.
Eine ist Sache. So
Ja, eine Sache, die mir halt gar nicht gefallen hat, und was mich dann halt wirklich so ein bisschen ärgert, im echten Leben ist er mit seiner Freundin, die er halt schon seit Studienzeiten kennt, zusammen. Also der hat da nicht irgendwie während er diese Firma gegründet hat, sich dann irgendwie die tolle neue Freundin gesucht, sondern er hatte halt ständig dieselbe Freundin.
Und das war übrigens sein Haupteinwand zur wie nah der Film an seinem Leben war, dass es so dargestellt wird, ich habe den Film nicht gesehen, als hätte er Facebook unter anderem gegründet, um eine Frau zu finden, und er hatte sie da eigentlich schon.
Aber habt ihr mal seine Bratze gesehen, wie die ausschaut? Das ist kein Wunder, dass sie die nicht reinnehmen wollten in den Film.
Toll. Oh Mann. Victor, gerade hattest du noch innehalten müssen, als es um einsame Männer ging. Und jetzt so ein Spruch.
Ja, jetzt habt ihr den Grund. Nee, ich hab Spaß. Nee, aber was im Film echt hoch anzurechnen ist, und das finde ich wirklich Wahnsinn, ist, dass in einem Film, in dem es um die größte, wie sagt man, Kommunikationsplattform unserer Zeit geht, im Film selbst ständig aneinander vorbeigeredet wird und Misskommunikation betrieben. Wirklich, das fängt schon am Anfang an in dieser Trennungsszene mit seiner Freundin, wo der Dialog wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geht und irgendwann verloren geht. Der Ball ist überhaupt nicht mehr auf der Platte drauf, weil alle nur noch irgendwo in irgendeine Richtung reden, in die der andere gerade nicht spricht. Und das zieht sich so durch den ganzen Film. Und ich glaube, am deutlichsten wird das im Verhältnis zu seinem besten Freund, der ihm das Geld vorgestreckt hat, damit Facebook überhaupt möglich wird. Dieser, wie heißt er in dem Film, Carsten, der
sein bester Freund?
Dieser hat so ein Mexiko, so ein Latino.
Eduardo
Saverin oder
so. Ja, genau.
Genau, Eduardo. Und das hat natürlich sowas Tragisches, weil das wird auch im Laufe des Films auch so kommentiert, im Sinne von, du hattest einen einzigen Freund, einen einzigen, der dir irgendwie zur Seite stand, und den hast du sozusagen verkauft. Und aber der Grund, warum er ihn verkauft hat, und generell der ganze Grund für dieses Facebook und auch für diese Person, wird niemals erklärt. Und da erinnert mich der Film ziemlich stark an Amadeus von Milos Forman, der auch ähnlich angelegt ist. Du hast da dieses junge Genie, das komplett unantastbar ist und auch nie auf die Fresse bekommt oder ähnliches, immer durchkommt mit seinem Scheiß und aber sozusagen Dinge produziert, die das auf irgendeine Art und Weise rechtfertigen.
Ja, also da muss ich nur noch eine ganz kleine Sache einhaken. Also ich finde, also mir ist das zumindest so rübergekommen, dass es da halt dann doch plötzlich eine andere Person gibt, die sich halt dazwischen drängt. Und das ist halt Sean Parker, der von diesem berühmten Musiker gespielt wird, dessen Name mir auch schon wieder entfallen ist.
Der übrigens unglaublich gut spielt, von Justin Timberlake.
Ja, genau, richtig.
Der wirklich, wirklich gut
spielt. Ja, da habe ich halt das Gefühl gehabt, dass der sich halt dazwischen drängt, und dann zum Schluss rafft es dann halt Mark Zuckerberg doch, oh Mann, der Typ hat irgendwie Probleme und ist nicht wirklich sein Freund, sondern hat viel eigene Probleme. Und ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist, aber diese ganzen Szenen fand ich halt alle ziemlich stark, und das sehe ich dann halt zum Schluss, aber halt nur noch auf Texttafel wieder versöhnen. Eine Sache, weswegen mir dieser Film auch noch so unglaublich in Erinnerung geblieben ist, ist, als ich ihn nämlich hier in dem Leute mal vorgestellt habe, habe ich eine sehr seltsame Nachfrage bekommen. Und zwar in dem Film gab es eine Szene, in der die Hintergrundmusik sehr laut war und man aber den Text immer noch sehr gut verstanden hat.
Das war ich, ne?
Ja, aber ich habe es immer noch so aufgefasst, als ob du mich testen wolltest, ob ich den Film wirklich gesehen habe.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das damals auch schon gesagt, sie haben beim /Film über diese Szene gesprochen, weil sie vom Soundabmischer-Faktor ein absolutes Meisterwerk sein soll, weil nämlich man wirklich laut Musik hört und Bässe, aber gleichzeitig auch dem Dialog der Protagonisten super folgen kann. Und da waren sie sehr begeistert von. Ich wollte nur wissen, ob dir das auch aufgefallen ist oder ob du dich an diese Szene erinnern kannst.
Ja, da hast du dich noch sehr gut rausgerettet. Ich glaub's dir trotzdem nicht.
Ich habe es aber damals auch schon gesagt. Du kannst
ich mache nur Spaß.
/ Filmcast anhören, da wirst du sehen in der Social Network Episode, dass sie darüber minutenlang reden.
Aber okay. Ich möchte noch gerne etwas hinzufügen zu Social Network, weil es gab eine Sache, die fand ich wirklich super, weil das ist echt eines der modernen oder heutigen seltenen Beispiele, wo die Form eines Films mit seinem Inhalt wirklich gut zusammenkommen. Und das ist, in der Mitte des Films gibt es eine Szene, wo diese beiden, die beiden ursprünglichen Auftraggeber für dieses Facebook-Projekt, diese beiden reichen Harvard-Jungs, nach England gehen, um zu bei so einem Ruderwettbewerb mitzumachen. Und das ist auch das erste oder ich glaube auch das letzte Mal, dass der Film Mark Zuckerberg verlässt, dass der Film nicht bei ihm ist oder in seinem näheren Umfeld. Also es ist echt so eine sehr große Distanz, die der Film da überspringt. Und dieser Ruderwettbewerb, der da gerade stattfindet, ist ganz ungewöhnlich gedreht, weil er ist so ein bisschen gedreht zum Teil wie, kennt ihr diesen Tilt-Shift-Effekt? Der kam in den letzten 2 Jahren ziemlich oft in der Werbung vor. Das ist wo man sozusagen die Nee, da kann man nicht zum Effekt. Tilt-Shift ist, dass du sozusagen auf der Ebene die Schärfe ziehen kannst. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Totale, die dann an den Rändern unscharf ist und dadurch bekommt das Ganze dann einen Eindruck von so einem kleinen Modell, auf das man draufblickt.
Ach so, ja, klar.
So eine optische Illusion, das ist so eine Speziallinse, die früher nur bei der Fotografie zum Einsatz kam, aber jetzt mit Filmkameras funktioniert. Und so ist das gedreht. Du hast sozusagen das Gefühl, diesen Ruderwettbewerb zu sehen, als würdest du auf ein kleines Modell blicken. Und ich habe mich zuerst gefragt, was soll denn das jetzt irgendwie, so eine Finchersche Anbiederung irgendwie an moderne Stilismen, die er da aus der Werbung kennt. Aber danach kam dann eine Szene, wo es dann klar wurde, wieso er das benutzt hat. Und zwar, die beiden Brüder verlieren diesen Wettbewerb und sie kommen dann auf so eine Art, so ein Champagner-Empfang und sind noch ganz geknickt von der Niederlage und ein Freund ihres reichen Vaters tritt auf sie zu und die beiden sagen, ja, wir haben verloren. Und der Mann sagt, ich weiß es schon, weil meine Tochter hat es mir eben gesagt, die hat das Ganze über Facebook mitverfolgt. Und da schließt sich sozusagen der Kreis. Sozusagen dieser Blick, den wir aufs Modell haben, ist sozusagen auch der Blick, den wir auf Dinge haben, die wir durch das Internet betrachten. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und das hat mir auch gezeigt, wie sehr David Fincher als Filmemacher auch gewachsen ist und auch wahrscheinlich immer besser werden wird. Ja. So. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr genervt mit so.
Nein, überhaupt nicht. Das ist höchst interessant. Und ich freue mich immer noch. Ich habe den Film noch nicht gesehen. David, hast du ihn denn schon gesehen?
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, nee.
Ja, also wir werden jetzt beide. Wurde uns der Mund wässrig gemacht.
Was mich allerdings sehr stutzig macht, beziehungsweise was mich stutzig macht, sehr drauf freuen lässt, dass Victor meint, dass Justin Timberlake gut Schauspieler. Da muss der Film ja irgendwas haben. Also. Das ist schon irgendwie krass.
Ich glaube, Justin Timberlake hatte einfach einen guten Regisseur in dem
Augenblick. Ja, aber er hat auch in einem anderen Film, ich habe mal einen Film gesehen, wo so Jugendliche irgend so einen anderen Jugendlichen die ganze Zeit peinigen und malträtieren. Alpha Dog hieß der, glaube ich. Und,
stimmt, ja.
Da hat Justin Timberlake auch gut gespielt.
Das war also, nicht schlecht.
Stimmt,
also,
ja.
Ich glaube, dass er ein sehr großes Talent in vielerlei Hinsicht ist.
Noch eine letzte Frage habe ich an Carsten und dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Das würde mich echt interessieren, Carsten.
Ja, hattest du
im Laufe des Films jemals Hassgefühle gegenüber Mark Zuckerberg oder diesem Netzwerkgründer, Sean, wie auch immer?
Boah, Hass, also das ist halt sehr schwer zu sagen, weil ich
Neid
versuche. Also Neid ist natürlich was völlig anderes. Also ich denke mir natürlich doch schon, oh, verdammt, auf die Idee hätte ich auch kommen können, sowas Bescheuertes. Aber Hass, warum sollte ich, aber ich hasse sehr selten Leute. Also
ich meine nicht Leute, sondern Hass gegenüber der filmischen Figur. Eine Filmfigur kann man ja ruhig hassen, es sind ja keine Menschen.
Ja gut, okay, so gesehen gebe ich dir recht, also am Anfang war er schon zu seiner allerersten Bekannten, also der allerersten Filmbekannten, wie der Film halt auch beginnt, wo die gemeinsam am Tisch sitzen und der dann halt mehrere, ich sage mal, ja, das sind nicht direkte Gemeinheiten, aber so unterschwellige Gemeinheiten loslässt. Wie zum Beispiel, ja, du musst nicht lernen, weil du bist ja in einer schlechten Schule. Da muss man für die Prüfung nicht lernen. Ja. Da wird er unsympathisch. Aber ich habe ihn deswegen nicht gehasst, weil der Moment, in dem halt der Spruch kam, dann doch im Vordergrund erstmal lustig war. Und erst so im Nachhinein denkt man darüber, ja, nett war das jetzt nicht. Und ist ihm das nicht klar, dass das sowas auch irgendwie Gefühle verletzt.
Ja. Spielt er das denn unsympathisch? Weil ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass ich den unsympathisch finden kann, nachdem ich mir Zombieland angeguckt habe. Da ist er eher dieser Tölpel. Also kriegt er das hin, dass man den gerne hassen mag, weil du das jetzt direkt gefragt hast? Spielt er das so hassenswert?
Ist eine gute Frage. Ich finde ihn auch in Adventureland ein sehr, vom Typ her, ist er mehr so dieser Sarah-Typ, den man eigentlich gar nicht hassen kann.
Natürlich, aber das geht, das ist die Rolle, das ist die Rolle und das ist die Schauspielführung. Es gibt dieses schöne Beispiel, wo Al Pacino und Jean Cazal in der Pate hatte Al Pacino den starken, unantastbaren Bruder gespielt und Jean Cazal den schwachen, den Feigling. Und ein paar Jahre später haben beide in einem anderen Film mitgespielt, Dr. Afternoon, wo sozusagen einfach die Rollen verkehrt wurden. Jean Cazal hat da den aggressiven Psychopathen gespielt und Al Pacino den schwachen, zerbrechlichen Schwulen. Also das geht. Das ist ein guter Schauspieler, hat diese Wandlungsfähigkeit. Nur wird das heute selten in Anspruch genommen, weil Schauspieler fast nur noch typecastet sind. So jemand wie Michael Cera. Aber selbst so jemand wie Michael Cera wird früher oder später irgendwann eine Rolle spielen, die dann ins Psychopathische geht, was weiß
ich. Also er hat ja ich habe ihn immer nur hier auf meinem Filmkanal ab der Hälfte erwischt und habe ihn dann auch nie richtig angeguckt, weil ich mir von Anfang an angucken will. Aber er hat ja in Youth in Revolt, und ich kann darüber nicht viel sagen, aber da spielt er eine Doppelrolle oder vielleicht ist es auch ja, eine schizophrene Rolle und da spielt er meines Erachtens auch einen nicht so coolen Typen. Also
ja, aber es ist ja immer etwas lächerlich. Dieser Macker, den er spielt.
Ja, ich hab wie gesagt nur ein paar Minuten gesehen, dachte, fuck, ja, den muss ich mal erwischen, wenn er gerade anfängt.
Ja. Aber ich bedanke mich, Carsten, für deine Antwort und es gibt mir Hoffnung, dass es auch irgendwo eine Sympathie für Menschen wie Marc und mich weiterhin gibt.
Oh Mann, also ich glaube nicht, dass also der Vergleich zwischen dir und dieser Filmfigur finde ich sehr weit hergeholt. Der Unterschied oder was ich noch gerne generell ganz ohne deinen Einwand noch dazu gesagt hätte, war, um Leute zu hassen, ich meine, da muss man ja irgendwie erkennen, dass sie irgendwie sehr niederträchtige Motive haben. Also zumindest oder sich unglaublich ungerecht verhalten. Also zum Beispiel, und das ist halt etwas, was man der Figur nicht ansieht. Also ja, man denkt ja eher, ach okay, der denkt das jetzt gerade wirklich und der meint das vielleicht gar nicht böse, aber das kommt halt jetzt so komisch rüber. Ja. Und deshalb ist ja eigentlich in dem Moment denkt man, oh Gott, das ist jetzt keine soziale, sehr tolle Aktion. Aber nicht unbedingt hassenswert, wohingegen Leute, die natürlich aus Eifersucht oder aus purer Bosheit natürlich handeln, wo man das ja halt auch direkt anders erkennt. Also so ist er halt nicht gestrickt. Er zeigt ja auch selber sehr wenig Gefühle. Also er lacht ja irgendwie selten oder ja, zieht Leute vor oder so zum Beispiel, was man ja auch ganz gut sieht. Da gibt es ja diese eine Szene, wo die halt neue Leute suchen und da macht er ja dieses komische Ritual, wo sie Alkohol trinken müssen und gleichzeitig irgendwie was optimieren müssen oder so, keine Ahnung. Aber selbst da ist er ja nicht den Verlierern gegenüber, das sieht man quasi so noch so leicht im Hintergrund, nicht irgendwie gemein gegenüber, sondern erkennt einfach, wer die schnellsten waren und geht dann relativ normal weiter. Andere Figuren hätten da sicherlich anders gehandelt. Und das zeigt halt, dass er irgendwie sehr zielorientiert arbeitet und halt nicht sehr der Gefühlsmensch ist.
Ja. Okay. Dann werde ich jetzt mal einen Film in die Runde hauen. Ich weiß, dass David was dazu sagen können wird. Und er sei hiermit auch dazu aufgerufen.
Das Melancholie-Meisterwerk.
Nein, überhaupt nicht. Obwohl, gut, das ist noch eine Frage, die zu klären gilt. Und zwar ist einer meiner drei Filme, ich habe sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge mir zurechtgelegt, ist Un Prophète, ein französischer Film. Ein Prophet und A Prophet heißt er in den anderen großen, wichtigen Sprachen. Und es ist ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, vor allem auf schauspielerischem Gebiet. Es handelt von einem jungen, ich glaube, Halbmarokkaner, der in Frankreich in ein Gefängnis kommt und ziemlich am Anfang durch die typischen Gefängnis-Häftlingsmachtstrukturen praktisch sich gezwungen sieht, jemanden umzubringen im Auftrag für die. Und während man, das habe ich damals schon gesagt, eigentlich damit rechnet, dass das das Hauptthema des Films ist, so ist es eigentlich nur der Einstieg in eine gigantische Achterbahnfahrt der Charakterentwicklung. Der Film ist auch sehr europäisch, er ist in vielerlei Hinsicht sehr unamerikanisch, weil zum Beispiel dieser Mord in einem amerikanischen Film, bin ich mir ziemlich sicher, ganz anders inszeniert worden wäre. Aber er wird, es ist ein wunderbar inszeniert, weil einem das Zuschauen ähnlich unangenehm ist, wie ihm die Tat sein muss. Also es ist überhaupt nicht so, dass er der coole Protagonist ist, der dann mit absoluten Super-Skills denjenigen, den er umbringen muss, mit dem er sich extra anfreunden musste, umbringt, sondern es ist eine Tat, die sehr amateuristisch vonstatten geht und die anfängt, den Charakter zu verformen. Wenn er reinkommt in das Gefängnis am Anfang, man sieht sehr oft sein Gesicht sehr groß, ist er wie ein unbeschriebenes Blatt. Er hat ein bisschen was von einem verängstigten Rehkitz und der Ausdruck seines Gesichtes und die Entschlossenheit und alles verändern sich im Laufe des Filmes auf eine sehr krasse Weise. Und er gerät in praktisch in eine Abhängigkeit von einem Paten, der im Gefängnis das Sagen hat. Und auch der ist sehr untypisch, weil er eigentlich eher aussieht wie ein alter Clochard, um hier mal im Französischen zu bleiben.
Ohlala.
Und genau. Und er fängt an, aus dieser Opferrolle auszubrechen. Und das ist auch ein bisschen die Geschichte des Films, der mich in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt hat. Ich finde es sehr schade übrigens an dieser Stelle auch, dass Khalil nicht dabei sein kann, weil ich weiß, dass er ein bekennender Fan von Gefängnisfilmen ist. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich den Film als reinen Gefängnisfilm betrachten würde, weil er eben zwar in einem Gefängnis spielt, aber viel mehr mit Menschen an sich zu tun hat. Und er ist auch sehr, sehr anders. Wer jetzt denkt, oh, Shawshank Redemption ist mein Lieblingsfilm, dann er haut in eine ganz andere Kerbe. Also der Gefängnisalltag wird in keinster Weise romantisiert oder glorifiziert oder einem schön gemacht. Es gibt keine Stellen, wo die Leute in der Abendsonne ihr Bier auf dem Dach trinken, weil sie erfolgreich irgendeine Arbeit gemacht haben, sondern es ist die ganze Zeit ein Ort, den man nicht betreten möchte. Und es ist ein sehr langer Film übrigens, wenn ich das auch noch anmerken darf. Er lässt sich sehr viel Zeit mit der Entwicklung des Protagonisten und es ist eine sehr große Empfehlung, wer ihn noch nicht gesehen hat. Es ist ein toller Film. David.
Sagt ja, also gerade das, was du jetzt gesagt hast, dass es nicht wirklich der typische Knastfilm ist. Es spielt ja auch, es spielt zwar größtenteils im Knast, also man sieht oft Knastszenen. Es geht ja aber eigentlich darum, dass er durch die Privilegien, die er durch Luciano bekommt, also sein Boss da, den er spielt, die Privilegien bekommt, aus dem Knast rauszudürfen. Die verschafft ihm Luciano. Warum kann der das? Also er kann das, weil Luciano praktisch den ganzen Knast in der Hand hat. Also man sieht das auch in mehreren Szenen, dass wenn irgendjemand rausgelassen wird, irgendwas übergeben wird, irgendwas abgesprochen hat, dass er immer die Hand dazwischen hat und sein Okay gibt dafür. Er darf Gespräche führen, Einzelgespräche mit Anwälten, mit Verbündeten, die von außen reinkommen in den Knast. Und was natürlich so normal gar nicht möglich wäre. Das versteht er, also er versteht das relativ schnell, dass es für ihn eine gute Waffe ist, also ein gutes Instrument, um nach draußen zu kommen und seine eigenen Geschäfte damit anzuleiern. Also im ersten Moment, er sieht das zwar im ersten Moment noch nicht so, es lässt ihm auch gar keine andere Wahl dann. Also er kommt raus und muss zum Beispiel zwischen zwei Gruppen vermitteln und Luciano sagt zu ihm, du klärst das und das und kommst dann wieder rein und du bist mein Verbindungsmann. Das reicht ihm aber nicht. Er beginnt dann draußen selber seine Geschäfte zu machen, ohne das Luciano zu sagen. Rechnet aber gleichzeitig gar nicht damit, dass Luciano natürlich auch da Hintermänner hat und Informanten und dass er so schlau sein könnte, um das nicht lange schon zu wissen. Luciano lässt ihn dann auch in dem Glauben, dass er erstmal nichts weiß von seinen eigenen Geschäften.
Aber willst du den Film nacherzählen?
Ich wollte ihn jetzt komplett nacherzählen, ja.
Darf ich das nicht? Dann mach's doch in Echtzeit.
Jetzt habe ich gerade mal 5 Minuten hier. Es ist gut, ich mache das echt.
Nein, ich habe den Film gesehen, aber ich weiß gerade echt.
Du hast ihn auch gesehen.
Ja, wo du bist im Film. Ich habe gerade echt keine Idee.
Okay, du hast keine Idee, wo ich bin. Philipp, ja, wo soll ich denn einsteigen?
Philipp, ja, ich weiß nicht, ob du den Film nacherzählen musst. Ich finde, du solltest dich darauf konzentrieren, was du an dem Film gut fandest und was der Film gut gemacht hat.
Also alles, was du gesagt hast, stimmt.
Da hast du dich aber einfach aus der...
Dann bin ich jetzt fertig.
Also du hast keine Sachen, die dir noch besonders ins Auge gestochen sind oder wo du dich...
Besonders ins Auge gestiegen ist zum Beispiel die Musik, also die Atmosphäre, die durch die Musik aufbaut und diese nachdenklichen Szenen, in denen er immer wieder den Toten sieht, den er umgebracht hat, also diesen Auftragsmord, den er begangen hat, das lässt ihn halt nicht los, und da werden immer so wieder musikalische Szenen eingespielt, auch wenn er draußen ist und im Auto gerade fährt und dann wird er immer melancholisch, das Lieblingswort, und dann erscheint ihn immer wieder dieser Tote, dieser Ermordete. Das ist mir positiv aufgefallen, jetzt wollte ich schon wieder Handlung erzählen, Ja, aber und alles, was du erzählt hast, ja, also was soll ich da groß noch hinzufügen? Ja, das ist schon richtig. Also es ist halt ein Film, der viel durch seine Atmosphäre und eigentlich ruhige Bilder erreicht, ja.
Ja, also es gibt auch durchaus Action, also wer jetzt denkt, es ist alles anderes als ein langweiliger Film. Es gibt diese Filme, wenn man von denen erzählt bekommt, denkt man, oh hey, ob ich darauf Bock habe, aber er packt einen. Das liegt in meiner Meinung nach am Regisseur und am Hauptdarsteller, weil der Hauptdarsteller einfach, ich weiß nicht, ob es ein bekannter Schauspieler in Frankreich ist, ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass er ein recht unbeschriebenes Blatt ist, weil er so wunderschön an diese Rolle rangeht.
Das ist ein Laienschauspieler.
Ja,
das
noch war besser.
Seine erste Rolle, ja.
Super. Und er ist, ich glaube sogar, das hast du mir schon mal gesagt. Aber
die Augen, ja. Philipp, die Augen.
Ich meine diese Rehkitz-Augen am Anfang und die Fuchsaugen am Ende.
Ja, aber gut, dass du das sagst, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt, der Prophet von sehr, sehr vielen Knastfilmen unterscheidet. Ist, dass du hier nämlich jemanden hast, der eigentlich unschuldig ins Gefängnis kommt. Der landet ja wegen irgendeiner Dummheit im Knast. Ich glaube, weil er mit Gras gedealt hat oder sowas. Das ist ja gar nichts. Und den Knast aber als Schwerkrimineller verlässt.
Ja.
Und sozusagen diese Distanz in einer Charakterentwicklung zu erzählen, ohne dass es so Punkte gibt, wo du normalerweise in Filmen sagst, so, ah, okay, das ist jetzt die Szene, wo er sozusagen zum Kriminellen wird, innerlich. Also emotional. Oder das ist die Szene, wo er... Weißt du, was ich meine? Das fehlt
ja,
dem
ja
komplett. Das ist ja so ein schleichender Prozess, der sich genau. Über Monate hinzieht und wie der Film das erzählt mit diesem Laien, das ist echt Wahnsinn. Ich meine, der Film wäre auch in meiner Liste, wenn ich ihn nicht schon letztes Jahr gesehen hätte, wäre er auf jeden Fall dabei.
Er ist auch sowieso... letztes Jahr war doch 2010. Nein, aber was der Film, finde ich, auch so gut macht, ist, dass er ein nicht zu sehr bei der Hand nimmt, sondern viel, was du gerade sagtest, über dieser schleichende Prozess wirklich auch sehr viel über die Mimik des Protagonisten kommuniziert wird. Und es wird recht wenig erklärt. Es wird ihm einfach gefolgt und man durchlebt es mit ihm. Und ich fand auch diesen Auftragsmord am Anfang, ist so wunderschön, der Unterschied zum Hollywood-Kino zu sehen, wie er daran geht, wie es passiert und wie es ihn verfolgt, finde ich einzigartig gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal überhaupt, also man kennt zwar Filme, wo man Gewalt sieht, die einem, also gerade Haneke, die einem sehr unschmackhaft gemacht wird. Und bei diesem Film und in dieser Konsequenz, wie es da passiert, ist es sehr beeindruckend, wenn nicht am beeindruckendsten überhaupt bis jetzt gewesen. Also ich war restlos begeistert und ist auch einer dieser Filme, wo man danach einfach da sitzt, was ein guter Film nicht automatisch haben muss, aber wo man einfach so tief beeindruckt ist. Ich weiß nicht,
ja, ob mit einem Gläschen Rotwein.
Niedergeschlagen vielleicht sogar teilweise. Und der Pfeife vorm Gesicht dann vor, der Kamin, vor den Kamin setzt, sich am Rollkragen zupft und sagt, hei, hei, hei.
Er bleibt auch nachvollziehbar. Ist dir das aufgefallen? Also er wird nie so extrem und dann fängt er an, hier Rambo-mäßig alle abzuschlachten. Er hat auch immer... Obwohl er wird souveräner, das ist klar, aber er behält immer diesen kindlichen oder naiven Gesichtsausdruck. Ja. Und er setzt das fast schon wie so eine Waffe ein, beziehungsweise ist sich vielleicht auch gar nicht bewusst, dass es eine Waffe von ihm ist, dass ihm gar nicht zugetraut wird, dass er jetzt so viel Fäden in der Hand hat und die Leute praktisch unbewusst durch sein kindliches Äußeres oder durch, sag ich mal, naives Äußeres in seinen Bann ziehen kann. Und man sieht das auch gut in einer Szene, da spoilere ich jetzt gar nichts,
Jetzt
in einer Szene, wo er in dieses Auto springt und der nächste Überfall schief geht. Und also die Szene geht so los, sie warten auf diese Übergabe und dann, verdammt, was macht er jetzt? Warum läuft er jetzt nicht selber raus? Jetzt bringt das Geld die Angestellte aus dem Geschäft nach außen. Verdammt, die müssten da jetzt aussteigen und hier wollten wir zugreifen. Und der andere sagt dann, ja, scheiß drauf, dann lass es uns abbrechen. Und er so, nein, wir ziehen das jetzt durch. Und dann springt er in diesen Wagen und völlig todesmutig. Und dann so eine wunderschöne Sequenz in Zeitlupe, wie es über ihm kracht und ballert. Und die Kamera hält auf ihn und zeigt selbst ihn in diesem Moment der kompletten Bedrohlichkeit. Also er steht ja, jede Kugel könnte ihn töten. Zeigt ihn in Zeitlupe, wie er lacht. Und es wird alles gut. Und dieses Naive und mir kann man ja nichts haben. Also auch ich visuell sehr gut.
Was du gesagt hast mit seinem... Gesichtsausdruck, der schafft es, also überhaupt sein ganzes Auftreten und seine Rolle lassen ihn nie, auch wenn er einen Aufstieg durchläuft in dem Film, ist es auch hier wieder im Gegensatz zum Ami-Kino, hat man eigentlich immer Angst um ihn. Also man geht nie davon aus, jetzt ist er so eine coole Sau, er wird auch diesen Überfall oder diesen Mord oder was auch immer passiert, locker überstehen, weil er ist ja unser alles zerstörender Held, sondern man weiß nie, ob es gut geht. Es hat was sehr Realistisches, zumindest stelle ich mir es realistisch vor. Ich wandle nicht in diesem Milieu, aber es kann immer alles schief gehen. Dieses Gefühl hängt über allem.
Ja, aber jetzt sprecht ihr über den, als wärt ihr mit dem befreundet. Es gibt keine Freunde.
Jetzt kommt wieder er. Aber was ich noch sagen wollte, ich finde, man hat das einzige Mal, dass man das Gefühl hat, die coole Sau, jetzt ist er die coole Sau, ist eigentlich in der Abschlussszene.
Ja, aber die ist traurig, die ist bitter, die hat was unglaublich Trauriges, die Szene, finde ich, weil musste das sein, musste der am Ende so eine harte Sau werden? Er ist ja keine coole Sau, sondern eine harte Sau.
Ja, das stimmt, das mag sein.
Aber
ja.
Ihr habt jetzt eh schon gespoilert, also ich habe die Szene noch in Erinnerung, aber dann erzähl mal, was ihr jetzt daran so hart fandet, weil ich fand's
eher... fand's so lässig, also beziehungsweise lässig, sondern der Witz ist halt, wenn man an den Anfang zurückdenkt, was für ein unschuldiges und bemitleidenswertes nicht wehrhaftes Würstchen er war, und am Ende kommt er raus und wie dann diese Autos praktisch so neben ihm herfahren, das fand ich extrem schäffig.
Schäffig. Ja, nee, das Tragische für mich ist an der Figur, du hast am Anfang jemanden und man versteht auch recht schnell, dass er recht intelligent ist und auch so die notwendige Intelligenz hat, um zum Beispiel irgendein Geschäft zu gründen oder sowas, dass sie da ist und das ist ein junger Mensch, aus dem was hätte werden können, aber die Person, die am Ende das Gefängnis verlässt, ist ein Krimineller, nämlich durch die Institution, die ihn eigentlich davon fernhalten sollte und das hat was Tragisches. Der Film ist ja auch stellvertretend, der Film ist ja kein Fantasieprodukt, der ist ja entstanden aus einer tatsächlichen Situation oder einer Problematik der Gefängnisse, die es in Frankreich genau so gibt.
Also man sagt ja übrigens bei alle Gefängnisse, dass man, wenn man nicht kriminell reinkommt, dass man auf jeden Fall als perfekt ausgebildeter Krimineller geht.
Na, es geht. Also ich kenne in meinem Privatleben jetzt nicht freundschaftlich, sondern bekannte Leute, die im Gefängnis hinter sich haben und so krass ist es in Deutschland nicht, wie in Frankreich zum Beispiel. Also gerade die Gefängnisse, wo die ganzen Jugendlichen auf den Banlieues sind und etc., das ist ja echt, echt heftig.
Das, wie gesagt, ist nicht mein, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube es gerne.
Und das ist traurig.
Ihr meint, dass der Schlussakkord so gemeint ist, dass er jetzt, er geht ja mit dieser Frau weg, das habe ich richtig in Erinnerung, mit diesem Kind, oder? Hat ja eine Frau, genau, die holt ihn ja ab und, Kind, jetzt habe ich jemanden, um den ich mich kümmern kann. Wieso geht der automatisch...
Was heißt denn, Kind?
Wieso geht der automatisch davon aus, dass er jetzt der Bad Guy des Jahrhunderts ist, weil, ja, keine Ahnung.
Er ist nicht der Bad Guy, aber er hat auf jeden Fall, sind da ja einige Mercedes, die da draußen stehen, die ihn eigentlich auch abholen wollten und die dann sich nicht die Blöße geben, sondern schön vornehmen, mit 3 Meter Abstand im Schritttempo neben ihm herfahren. Ich meine, das zeigt doch, was für einen Status er hat.
Er hat sich ja verändert. Dieser kindliche Blick ist weg, er trägt ja auch einen Schnurrbart, er bewegt sich komplett anders. Also da hat sich schon etwas verändert. Und man weiß ja, wodurch sich das verändert hat.
Klar, ich kann mir auch vorstellen.
Nicht durch ein Abitur.
Nee, das kann, also ihr meint schon, dass er so patenmäßig dann rausgeht und jetzt praktisch mit, also man, es wird ja keinen zweiten Teil geben, aber dass sein Mini-Imperium aufbaut und dann der Pate ist und demnächst größere Fäden zieht. Also nicht, dass
ja,
er
aber wieder. Was
soll er groß machen, ne?
Supermarktkasse bringt nichts, ja, stimmt. Nee, aber jemand, der in den Drogenhandel einsteigt und 10.000 verdient, meinst du, der sagt dann von einem auf den anderen Tag, da mache ich halt eine Ausbildung, wo ich die 400 im Monat verdiene. Natürlich bleibt man draufhängen. Du hast irgendwann einen Lebensstandard, den du halten musst. Du hast eine Clique, die du halten musst. Und klar bleibt man dabei. Deswegen fällt es ja auch so schwer, aus freiwilligen Stücken auszusteigen.
Ja. David, möchtest du jetzt einen Film vorstellen oder geben wir an das andere Duo ab? Oder
an das andere Duo?
Nee, es war deswegen, weil ihr euch gerade ein bisschen Social Network geteilt habt und wir uns gerade ein bisschen den...
Ach Quatsch, David macht...
Genau, das war übrigens mein zweiter Platz, von daher, das nehme ich jetzt mal vorweg. Und wenn mein dritten Platz, den ich jetzt vorstelle, jemand hat, kann er ja dann einsteigen wieder. Ich glaube aber, ziemlich sicher, dass den niemand haben wird. Nicht, weil es so ungewöhnlich ist, dass ich den habe. Doch, für mich ist es schon ein wenig ungewöhnlich. Ich habe auch lange überlegt, aus der langen Liste, warum ich den gerade auf Platz 3 setze. Aber es muss sein, weil der mich dieses Jahr einfach... und manchmal reicht das schon, so unglaublich wunderbar entertained hat, dass ich mir 4, 5, 6, 7 Mal angeguckt habe das Jahr. Immer wenn jemand da war, habe ich den Vorwand genutzt zu sagen, hey, ich habe da einen neuen Film und wollen wir den nicht mal angucken zusammen? Und das ist bei mir Kick-Ass.
Und Alter, nee, fuck.
Ja. 5, 6 Mal hast du den angeguckt.
Es tut mir leid. Der hat anscheinend genau meinen Nerv getroffen. Obwohl das ja gar nicht mein Film, das ist Blödsinn, aber das ist nicht der typische Film, den ich mir mehrmals angucke. Aber bei mir hat da alles gepasst, keine Ahnung. Und es war auch immer wieder so, es hat sich immer wieder bestätigt, jedes Mal, wenn ich den mit jemand anders angeguckt habe, es wurde immer an denselben Stellen gelacht. Und manchmal mehr, manchmal weniger, aber es hat immer funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, das kann kein Zufall sein. Und ich fand's super. Also es ist halt für jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ihr habt ihn alle gesehen, ihr drei?
Natürlich.
Ja. Natürlich. Es ist, ja. Es ist eine Superheldenparodie. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es ist eine Superheldenparodie für mich. Und ja, was passiert da drin? Also, es beschließt.
Ist es eine Parodie?
Es ist für mich eine Parodie. Es ist eine Anbiederung, ist es nicht. Es ist keine Persiflage. Es ist für mich eine Parodie, nicht?
Was sagst du? Ich hab ihn so empfunden. Ich habe ihn als Parodie empfunden, ja.
Okay. Ja, also, was sind denn, helf immer kurz auf die Sprünge, weil ich das nicht so wirklich einsortieren kann. Was sind denn andere Parodien, andere Filmparodien? Nennt er mal irgendwie ein paar Titel, damit ich das.
Nicht dieser komische, obwohl doch, ich natürlich diese, dieser Twilight-Film, in dem du warst.
Oh, sehr. Ja.
Wie heißt der? Beileid, hä?
Beileid, ja, das war übrigens, also im Original Vampire Sucks, und ich habe mir noch extra eine Liste der schlechtesten Filme dieses Jahres gemacht, und da ist der ungeschlagen auf Platz 1, obwohl ich noch nicht Little Fockers gesehen habe.
Kann mir jetzt mal jemand den Gag mit der Black Eyed Pea erklären?
Weil Pi ist.
Ach so.
Der ist einfach schlecht, den musst du nicht
verstehen. Aber der Witz war total scheiße. Ja. Nein, aber also dann würde ich ihn nicht als Parodie nennen, sondern ist das für mich ein ganz klassischer Superheldenfilm.
Nee. Also zum Beispiel Spaceballs ist eine Parodie, oder nicht?
Ja, klar, da gebe ich dir recht.
Okay, was ich zu dir noch sagen will, du bist, das ist mir das Jahr aufgefallen, weil ich habe so ein paar Podcasts nachgeholt. Du bist unglaublich schmerzfrei, was sowas angeht. Und gehst dann auch noch direkt ins Kino. Finde ich super. Also,
meinst du mich? Ja, klar. Überhaupt gar kein Problem.
Das finde ich echt. Jemand muss sich den Mist hier angucken. Aber mit welcher Inbrunst du das dann auch noch erzählst und wie scheiße das war und dass nur drei Leute im Kino saßen. Ich finde es klasse. Also mach weiter so.
Okay.
Ja. Geil, der Fan-Anruf.
Irgendeiner muss ja hier die Kinoketten noch am Leben erhalten.
Einer muss ja. Also
kaufst du dann auch Popcorn und so? Deckst du dich dann richtig ein mit der 1,5 Liter Cola und allem?
Es wird dich überraschen, ich mag keine Cola, aber nein, also Popcorn nur in den seltensten Fällen, aber nur weil.
Oder Bierchen.
Das würde dich auch sehr überraschen. Warum geht das eigentlich um mich? Nein.
Also wir kommen zu Kick-Ass.
Ist ja die Sache, man geht ja abends raus und ein Element von dem Abend ist es dann noch ins Kino zu gehen. Also es ist ja quasi eingewoben, schwer zu beschreiben.
Schwer, ja. Aber also für uns müsste es ja eigentlich sehr nachvollziehbar sein, weil wir ja alle Filmfreunde sind. Also hätte ich nicht meine sozialen Verpflichtungen, würde ich wahrscheinlich auch jede Woche mindestens einmal ins Kino gehen.
Ja, oder wenn Kinotickets nicht 12 Euro kosten würden.
Aber noch.
Das geht ja noch, hier kosten sie 20 ohne 3D.
So, was?
In der Schweiz?
Franken, dann sind wir bei 15, 16 Euro. Und das ist Hardcore.
Glaube ich. Aber nochmal, um zurück dahin zu kommen, nein, es ist für mich keine Parodie, sondern ein ganz klassischer Superheldenfilm.
Ach nee, komm. Kickers ist doch, ich meine, der reflektiert ja das Genre und macht sich ja auch darüber lustig die ganze Zeit.
Wie? Also ich würde sagen, es ist eine Superheldenparodie, die aber nicht das Ganze wirklich in Dreck zieht, durch den Kakao zieht und sagt, hey, hör zu, es gibt doch dieses Superhero-Movie, bla bla, ne?
Genau, ja, das ist genau. Das ist von der gleichen Gruppe. Okay,
das ist wirklich schlecht für mich. Ich würde sagen, das ist einfach eine Superheldenparodie, die ihre Vorbilder genau kennt, die ernst nimmt, aber sie trotzdem Lust hat, durch den Kakao zu ziehen. Also sie spielt so mit dem, sie spielt mit diesen Klischee. Und legt sie ziemlich bloß und ziemlich offen. Und das muss ja nicht heißen, dass es deshalb ein respektloser Film oder eine respektlose Parodie ist. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es eine Superhelden-Parodie ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Persiflage und einer Parodie? Da können wir das direkt auch mal besprechen.
Also bei dieser Definition würde ich versagen, aber ich hatte, also Kick-Ass ist halt bei mir auf Platz 2 und deshalb, ich hatte mir halt dazu noch ein paar Stichworte aufgeschrieben und eine Sache, warum ich halt glaube, dass es ein normaler Superheldenfilm ist, das eine, du siehst, wie in vielen anderen Superheldenfilmen auch, die Geburt des Superhelden. Also der Hauptdarsteller, der an sich eigentlich gar nicht so die zentrale Rolle in dem Film hat, hat ja quasi eine Geburt und auch eine Superfähigkeit, auch wenn er eigentlich ein normaler Typ ist, das aber einem erst im Nachhinein klar wird oder schlaueren wird es natürlich sofort klar, denn seine Superfähigkeit ist dadurch, dass er halt diesen ersten schlimmen Unfall oder auch Einsatz hatte, verliert er das Gefühl in vielen Bereichen seines Körpers und dadurch ist halt seine
Wollen wir doch für ihn hoffen, nicht in allen. Ja,
was natürlich, Carsten, was natürlich auch wieder eine Parodie ist, weil das ist natürlich ein riesen Schwachsinn. Klar ist, das ist seine Macht ist, dass er nichts fühlt. Aber was bringt einem das, weil beim nächsten Mal wirst du totgeschlagen, weil du nicht merkst, dass es wehtut und rennst nicht weg. Also
ja, möglich, aber Carsten, jetzt war wirklich, das wäre genauso, als würde man sagen, nee, der Film ist keine Parodie, weil da wird die Geburtsstunde gezeigt und seine Qualität ist, dass er einfach unfassbar dämlich ist.
Ja, warte.
Was ist das für eine Logik?
Zum Beispiel der Devil ist ja keine Parodie, da sind wir uns ja sehr einig, sondern ein ganz klassischer Superheldenfilm. Und seine Superheldenfähigkeit ist, dass er in der Wirklichkeit blind ist, als Superheld aber sehen kann.
Ja, nee, dass dadurch seine Sinne noch mehr geschärft sind.
Ich glaube, dieses Gespräch hatten wir schon mal. Aber na egal, aber trotzdem, aber der Film ist ja auch unglaublich dunkel. Ich meine, er ist nicht so dunkel wie The Dark Knight, aber klar, es gibt humorvolle Szenen und wie er selber im Tauchanzug vom Spiegel steht, das ist ja alles mit einer gewissen Art humorvoll und lustig.
Aber wo ist denn dunkel, der Film, wenn ich fragen darf?
Ja, meine Güte, als er vom Auto überfahren wird und von den Typen zusammengeprügelt wird.
Ja, und die Leute nehmen das mit ihren Handys auf und veröffentlichten das auf fucking YouTube. Das ist
also ich weiß, was Carsten meint. Ja, ich kann das gewisserweise nachvollziehen. Er ist wirklich auf eine Art dunkel, aber er durch diese
Welche denn?
Ja, auf vielen Ebenen. Also die Szene, also ich weiß nicht, Carsten, du hast auf Platz 2, ne? Also
ja, hast gesagt. Ich war noch nicht fertig, aber ich mach gleich weiter.
Okay, mach gleich weiter. Aber zum Beispiel die eine Szene, wo sie so Taliban-mäßig vor der Kamera sitzen und so dermaßen verprügelt werden, dass es einem echt schon wehtut. Und das minutenlang, wenn das nicht dunkel ist und nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist ziemlich abgestumpft, wenn man das nicht irgendwie dunkel empfindet. Aber auf der anderen Seite.
Das ist doch kein Holocaust-Film, Mann.
Nein, darum geht's. Aber wenn du das schon als normal empfindest, dann wissen wir ja
nicht. In so einem Zusammenhang empfinde ich das auch als normal. Ich meine, das ist ein Film, der in seinem Finale ein Kind als sexy Schulmädchen verkleidet auf eine Mafia-Gruppe loslässt, die dann auf brutalste Art und Weise umgebracht wird, zu 60er-Jahre Mädchen Girl-Pop Bebop-Sounds und so ist dieser Film angelegt. Der Film ist für ein internetaffines Publikum, das dann da sitzt und sich denkt, hö, geil, so ein bisschen auch an Videospiele angelehnt, aber Unbreakable ist dunkel. Das ist ein dunkler Film, aber doch nicht Kick-Ass. Die ganze Vermarktung und die ganze Kampagne um den Film ist also, Leute, echt.
Nein, ich sehe das wirklich? Ja genauso wie du. Ich habe das ja genauso, so habe ich es ja eingeleitet.
Macht mich nicht wütend.
Ich habe den Film ja eingeleitet und habe den ja als auf den dritten Platz gewählt und habe ja genau die Meinung wie du. Aber er hat trotzdem dunkle Aspekte. Also deshalb muss das ja nicht alles lustig sein und ich nehme es jetzt auf und deshalb hat es keine Bedeutung mehr. Aber lass mal Carsten zu Wort kommen. Er wollte ja unbedingt loswerden.
Ich stelle da nur noch eine Frage. Zum Beispiel als Hitgirl halt ihren Vater verliert. Das ist eine ziemlich traurige Szene und auch definitiv eher ein dunkler Moment in dem Film. Findest du da nicht, dass gerade, ich meine, klar, der Film ist nicht Schindlers Liste, das ist völlig klar, aber er hat natürlich viele dunkle Elemente. Da wird auch dann im Publikum nicht mehr gelacht. Also ich habe den ja halt auch im Kino gesehen und klar, an den Stellen, an denen gelacht werden sollte, wurde natürlich gelacht und vieles ist bewusst lächerlich oder nah an der Lächerlichkeit. Aber vieles ist auch ganz einfach. Ja, ich war eben, mir fehlt ein besseres Wort, weil ich nicht
sagen will, traurig. Du meinst Kritik? Kritik an diesem Voyeurismus und dass wir es jetzt fast schon als normal ansehen, wenn da Leute vor der Kamera abgemetzelt werden. Das ist natürlich
sehen wir das in Filmen als normal. Dann soll ich mich mit 29 Jahren drüber aufregen, wenn jemand in einem Film stirbt?
Nein, aber das ist ja. Ah, na gut.
Ich meine,
du lässt dich gar nicht auf die Diskussion
ein. Nein, aber es geht mir nicht zu Herzen bei so extremen Stereotypen Kunstfiguren wie in diesem Film. Und ich finde auch gerade die Szene mit dem Vater, war so gewollt, als hätte man sich gedacht, wir brauchen eine Szene, die dem Publikum irgendwie nahe geht. Wirklich, die fällt auch so raus aus dem Ton des ganzen Films. Die kommt so reingebrochen. Und es gibt überhaupt keine Bedingung für diese Szene oder Notwendigkeit. Und sie hat mich wirklich, wirklich gestört. Und der Film hätte mir auch besser gefallen, ganz ehrlich gesagt, wenn diese Szene nicht drin gewesen wäre.
Also ich sag's mal, also ich habe da eine komplett andere Meinung, denn ich glaube, dass der Film früher, also in irgendeinem Zustand der Entwicklung, näher am Comic-Original war. Und an dem Comic-Original bekommt Kick-Ass halt zum Beispiel nicht seine Freundin. Und im Comic-Original ist es halt auch so, dass der Vater von Hit-Girl, ich habe vergessen, wie er nochmal heißt. Also Nicolas Cage. Ja, also Nicolas Cage, klar, aber wie seine Figur hieß. Dass er in echt gar kein Superheld ist, der ist einfach nur ein Comicbuchsammler und wird halt übelst umgebracht und das Einzige, was er besitzt, ist eine wilde Sammlung an Comics. Und das Original-Comic oder der Original-Comic ist halt um einiges dunkler als der Film. Und dann haben sie sich wohl gedacht, okay, wenn wir daraus jetzt einen Film machen, den wird keiner gucken. Die Leute, die sich gerne lustige Actionkomödien angucken, werden den nie im Leben sehen wollen, weil er ist einfach zu bitter und zu traurig. Und deshalb haben sie halt versucht, ganz bewusst sehr viele Sachen lustiger zu machen oder halt auch gezielt zu verändern. Und das Beispiel ist ganz vorne erstmal die Sache mit seiner Freundin, die halt im Comic er die ganze Zeit besucht und genau an der Stelle, wo sie halt das erste Mal zusammentreffen und sie halt rausbekommt, dass er Kick-Ass ist, endet im Comic anders. Denn da wird er halt als Stalker oder Spanner dargestellt und von ihr rausbefördert und sie sehen sich nie wieder. Im Film lernen sie sich dann halt kennen, also besser kennen und lieben. Und deshalb glaube ich, dass der Film an sich, also, oder ja, die Idee, die dahinter steckt, sehr dunkel war. Aber da gucken halt nur noch viele, also nicht mehr so viele dunkle Elemente durch. Aber warum ich das auch nur überhaupt angebracht hatte, oder ich glaube, David war es, oder wer es von uns auch weiß, ja egal, ist ja, dass ich zumindest weg davon wollte, dass das eine Superhelden-Parodie ist. Es ist ein ernster Superheldenfilm. So bescheuert das jetzt klingt, wenn ich es laut ausgesprochen habe.
Also wir können uns vielleicht darauf einigen, dass es viel mehr ist als, oder wir wollen das immer auf ein Ding festlegen, glaube ich. Vielleicht funktioniert das bei dem Film einfach nicht. Also Victor, du hast zum Beispiel keine Lust, dich auf eine andere Sichtweise einzustellen. Das ist mir jetzt schon klar geworden. Aber ich sehe es genau wie Carsten.
Es geht nicht um die andere Sichtweise und mich auf eine andere Sichtweise einstellen. Aber es geht darum, einfach meiner Meinung nach eine Falschbehauptung aus dem Weg zu räumen, die so nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, jemand, der sich so vorbereitet auf den Film, wie ihr ihn gerade präsentiert, das ist eine Verarsche. Der wird sich
also ich finde auch nicht, dass es ein dunkler Film ist. Gar nicht.
Das sagt doch gar keiner.
Ja, aber nur um den Punkt ging es doch gerade. Und du machst jetzt hier eine Riesenkiste auf von irgendwie.
Ich mach doch keine Kiste auf.
Ich will ja andere Standpunkte nicht verstehen. Und ich kann mich ja auf niemand anderen einlassen. Also, das ist doch Quatsch. Ich meine, es geht um einen Film, der eindeutig genau so ist, wie er auch vermarktet wurde.
Ja, da bin ich voll mit Victor einer Meinung. Ich finde auch, dass es. Ich möchte mal ganz kurz, um ein bisschen die Hitze aus dieser Diskussion zu nehmen, möchte ich kurz mal was mir an dem Film so gut gefallen hat. Ich war als Kind fand ich die amerikanischen Comics, also die Standard-Superhelden, immer total langweilig, die Comics. Ich fand die zu stark, zu toll, zu irgendwas. Es gab eine Superhelden-Comic-Geschichte, die ich immer sehr gerne gelesen habe, und das waren die Donald Duck Phantomias-Comics, weil ich mich da am besten mit dem Hauptdarsteller identifizieren konnte. Und was mir an dem Film gut gefallen hat, ist eben diese Frage, die ja auch im Trailer gestellt wird und wie er auch vermarktet wird, nämlich, was wäre, wenn wirklich mal jemand, also wirklich, und da trennt er sich ja von den klassischen Superheldenfilmen, jemand, der Superhelden-Comics liest und das alles ganz toll findet, jetzt mal wirklich einen auf Superheld machen würde, und das geht ja erstmal gründlichst schief. Und die eigentlichen Superhelden in dem Film ist ja eigentlich Hit Girl und, fuck man, wenn ich wüsste, wie er heißt, ich dachte die ganze Zeit, wenn ich Hit Girl sage, fällt mir auch sein Name ein.
Du meinst aber, Red Mist? Nee.
Nein. Red Mist zieht den Film ein bisschen ins Lächerliche. Oder noch mehr ins Lächerliche.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das war etwas, ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Haben diese
Comedy. Big Daddy heißt er.
Big Daddy, genau. Mir haben die Comic-Aspekte, die komischen Aspekte sehr gut gefallen. Also, dass diese Freundin sich eigentlich nur mit ihm abgibt, weil er schwul ist. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass er weder der muskulöse Sunny Boy war, noch der absolute, der hässliche Super-Nerd, sondern einfach wirklich ein Everybody, so ein absoluter Standard-Typ. Das hat mir sehr gut an dem Film gefallen.
Wir hatten die Diskussion schon mal so im Privaten, wie zwei erwachsene Menschen. Und das, was du sagst, ich finde, das ist ein tolles Ziel für einen Superheldenfilm. Also wirklich diese Frage zu stellen, was, wenn jemand in der Realität oder wenn jemand wirklich versuchen würde, Superheld zu sein. Und ich finde, da scheitert der Film aber dran. Und zwar einfach aus dem Grund, weil der Film schon in einem Comic-Universum verankert ist. Ein Film wie Unbreakable hat das ja so ein bisschen versucht, auch die Frage zu stellen, was, wenn jemand in unserer, sage ich mal, empirischen Realität versucht oder Superheldenfähigkeiten hat. Aber Kick-Ass ist von Anfang bis Ende in einem Comic-Universum verankert. Ich meine, dieser Konzern, gegen den er kämpft, dann der Sohn, mit dem er sich da befreundet, die Gewalt, die er erzählt, wie die Beziehung zu seiner Freundin erzählt wird, das ist ja alles Comic Relief. Und ja, auch
Hit Girl, meine ich.
Hit Girl sowieso und das Verhältnis zu ihrem Vater. Und ich finde es ein bisschen schade, weil letztlich stellt der Film die Frage, was passiert, wenn jemand in einem Comic-Universum sich entscheidet, Superheld zu sein. Und ich finde, das verpasst der Film, weil man merkt, es hätte wirklich was Gutes draus werden können. Aber irgendwie, der Film zündet überhaupt nicht. Deswegen auch echt langweilig, weil mir genau diese Reibung immer gefehlt hat. Sozusagen zwischen dem Ziel, ein Superheld zu sein, und der Realität, in der das eigentlich nicht möglich ist. Diese Reibung hätte interessant sein können, aber nicht so, wie es ist.
Ja. Also ich stimme dir zu, in der Hinsicht, dass wenn mir jemand diesen Satz nur sagen würde, was würde passieren, wenn jemand in unserer Welt, dann beschreibt man eigentlich nicht Kick-Ass. Was ich aber meine, was mir jetzt persönlich sehr gut gefallen hat, ist, dass in dieser Welt zum Beispiel Superhelden in Wirklichkeit, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht stattfinden. Die gibt's nicht. Es gibt jede Menge Comic-Freaks und es gibt Superhelden in Comics. Aber eben nicht in der wahren Welt. Zumindest, wie gesagt, Hit Girl und Big Daddy kommen ja dann ins Spiel, aber sie werden nicht wie in einem Batman-Film, dass alle Leute sagen, oh, Batman kommt oder oh, Superman kommt. Und das fand ich einfach eine schöne Prämisse. Er ist schon irgendwo ein Klamauk-Film. Und ich glaube, dieser Film mit Woody Harrelson, wenn ich mich nicht täusche, geht wesentlich mehr in die Richtung, die du beschreibst. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur darüber gehört.
Na, es gab ja noch den Meteor Man. Dann gab es doch mit Ben Stiller auch einen Film, der ja sehr, sehr ähnlich ist übrigens.
Oh ja!
Mystery Man. Mystery Man hat so viel Ähnlichkeit mit Kick-Ass, finde ich.
Stimmt.
Also
rein. Ja, voll, das stimmt schon.
Ist der Film 1:1, wirklich.
Ja, nee, das wurde übrigens auch, fällt mir jetzt ein, im Slash-Filmcast damals gesagt. Ich finde auch Mystery Man, der eben die Alltagsleute zu Superhelden werden lässt. Und
er ist der Schaufler und er schaufelt gut.
Ja, und was ist der Protagonist aus Kick-Ass? Ist er Kick-Ass und er tritt die Ärsche gut, oder was?
Nein, aber ist auch egal. Zwei andere Sachen wollte ich halt noch ganz gerne zu Kick-Ass sagen, die jetzt eigentlich mit der Davor-Diskussion eher relativ wenig zu tun haben. Ich war deshalb auch so begeistert von dem Film, weil der Regisseur, ich glaube es war, oder nee, ich weiß sogar ziemlich genau, es war Matthew Vaughn. Bei mir, weiß ich nicht, wie soll man das sagen, einen Stein im Brett hat oder zumindest ganz oben auf meiner, oh, der bringt einen Film raus, muss ich unbedingt sehen, Liste steht. Schon alleine deshalb, weil er ja früher in dieser Bube, Dame, König, Gras Geschichte gehabt war, aber halt hauptsächlich dadurch, weil der Sternwanderer im Original Stardust auch zu einem meiner Lieblingsfilme zählt. Da war halt er auch Regisseur von. Und ich bin halt schon mit sehr hohen Erwartungen in den Film gegangen. Also als ich wusste, oh, Kick-Ass läuft an, super, muss ich unbedingt sehen, der wird bestimmt gut und ich wurde nicht enttäuscht. Und dass sowas passiert, ist sehr, sehr selten und das rechne ich halt dem Film auch sehr hoch an.
Ich sag nur eins, Condor Man wischt mit Kick-Ass den Boden auf.
Condor Man habe ich mir dieses Jahr nochmal angeguckt und leider musste feststellen, dass er sehr schlecht gealtert ist. Ich hatte ihn besser in Erinnerung. Aber wollen wir zum nächsten Film und dann kommen wir wieder bei Victor machen.
Hey!
Hallo. Oh, egal, was du jetzt sagst, den Film mache ich runter.
Hau rein. Nee,
Ich bin dabei.
Victor macht es von Anfang an so geschickt, dass er Filme nimmt, die wir zum großen Teil nicht kennen.
Das ist mir egal.
Ja. Ich meine, ich hab eure Sandburgen so oft in Trümmern gesehen mittlerweile und meine steht immer noch da seit
der ersten Episode. Nein, das Problem ist, in deiner Welt sind unsere Sandburgen im Trümmern.
Exakt.
In der Realität.
Ja.
Der Witz ist, ich freue mich auf was nachher passieren wird. Aber macht weiter.
Victor. Okay, also mein letzter Film in dieser unsortierten Liste ist wiederum ein japanischer Film und ein Film, von dem ich überzeugt bin, dass es ein Hollywood-Remake geben wird. Der Film heißt Golden Slumber, benannt nach dem gleichnamigen Beatles-Song, beziehungsweise auf Japanisch dann ausgesprochen Golden Slumber von Yoshihiro Nakamura. Das ist ein Film, der zwar 2009 gedreht wurde, aber erst 2010 im Westen verfügbar war. Und der Plot ist ganz klassisch und auch ganz, ganz spannungsgeladen. Es geht um einen jungen Mann, so ein bisschen auch wie die, der ist so ein bisschen angelegt wie die Figur in Prophet am Anfang. Das heißt, unschuldig, an das gute Menschen glaubend, rein Herzens, so ein bisschen eine Victor Light-Variante. Und dieser junge Mann wird von einem Freund zum Angeln eingeladen, von einem alten Schulfreund, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Und sie treffen sich in Japan in der Stadt und dieser Freund nimmt unseren Helden mit ins Auto und das Auto steht in der Seitenstraße, weil auf der Hauptstraße nebendran gerade so eine Politikerparade durchläuft. Da ist irgendein Minister oder ich habe keine Ahnung, welches politisches Amt da genau bekleidet wird. Auf jeden Fall sind da ganz viele Menschen, Limousinen, Security etc. etc. Und sie sitzen in diesem Auto und unser Held bekommt von seinem Freund etwas zu trinken angeboten und schläft daraufhin ein. Der Film blendet ab, dann blendet er wieder auf, unser Held wird wach und er fragt ihn, sag mal, was hast du denn da, was ist denn los? Und dann sagt ihm dieser Freund, ja, in dem Wasser war Schlafmittel drin, unser Protagonist, so naiv und goldenherzig wie er ist, sagt, ja, du bist ja ein verrückter Kerl, aber mach das nicht nochmal. So, und dieser Kumpel von ihm wird daraufhin ganz, ganz nervös und er erzählt ihm dann, dass er letztes Jahr sehr, sehr viele Schulden hatte, von seiner Frau verlassen wurde und eines Tages einen Anruf bekommen hat, in dem ihm gesagt wurde, alle deine Schulden sind beglichen, wenn du an diesem heutigen Tag zu dieser Uhrzeit dafür sorgst, dass dein Kumpel, der gerade neben dir sitzt, in diesem Auto sitzt. So, bam. Und unser Held guckt ganz, ganz erstaunt, ist das ein Witz oder was? Und daraufhin geht im Hintergrund eine Bombe hoch. Und diese Limousine, in der Minister drin war, explodiert. Und kurz zuvor bekommt er aber von seinem Freund nämlich einen ganz wichtigen Ratschlag mitgeteilt, beziehungsweise zwei. Der erste ist, egal was passiert, du musst immer rennen, du darfst niemals aufgeben. Und das zweite ist, du hast keine andere Wahl, als jedem Menschen, der dir begegnet, in dieser Situation zu vertrauen, wie absurd das auch klingen mag. Und ihm ist dann recht schnell die Polizei auf den Fersen und aber er hält sich an diese beiden Gebote. Er bleibt in Bewegung und er vertraut den Leuten. Das geht dann sogar so weit, dass er sich irgendwann auf seiner Flucht und auf seinen Bemühungen, diesen Fall zu klären, mit einem Serienkiller anfreundet, der gerade in Japan, in Tokio, sein Unwesen treibt. Und der Film bleibt wirklich spannend bis zum Ende. Also es ist so ein klassischer Hitchcock-Mann, der nicht weiß, wieso er in der Situation ist und wie kommt er da raus. Film, das Tolle und wirklich, wirklich Brillante, und das hat man hier im Westen eher selten, ist, dass der Film eine unglaubliche Leichtigkeit behält. Also dieses positive Menschenbild, das der Film sozusagen propagiert, vertrau jedem und du wirst schon zum Ziel kommen, da bleibt er auch konstant dabei und das führt dann auch zu einer Art Happy End. Ich kann vielleicht sagen, das wird dann auch recht früh klar, das ist kein Film, wo dann am Ende die politische Intrige in irgendeiner Form aufgeklärt wird oder wo es dann... wisst ihr, was ich meine? Dass das dann irgendwie ein Treffen gibt und dann wird im Dialog erklärt, okay, der war's und das war das Ziel und so kommst du raus, etc., etc. Das gibt es nicht. Aber der Held findet sozusagen ein Happy End in seinem Privatleben, in den Menschen, die ihm am nächsten sind, sozusagen in seinen Freunden und seiner großen Jugendliebe, die er da irgendwann mal verlassen hat, danach, nach der Uni-Zeit. Und wirklich, echt, der Film ist auch echt lang. Ich glaube, 2 Stunden, 15 Minuten, aber echt, die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Und einfach diese, ich freue mich über jeden Film, der von Anfang bis Ende konstant spannungsbetrieben erzählt wird und das auch wirklich schafft, bis zum Ende durchzuziehen, ohne dass es irgendwelche Klischees gibt oder wo man dann so da sitzt, halt typischerweise so, oh, wusste ich's doch und hier hat man auch schon 1000 Mal gesehen. Also der Film ist echt, echt ungewöhnlich und auch von einem ganz, ganz jungen Regisseur, der jetzt gerade seine große Karriere startet. Also ich kann wirklich hoffen und ich werde Ausschau halten, wenn der irgendwann mal hier im Westen dann erscheint, dass ihr den auch seht. Ich spreche nicht mit euch, sondern mit den Zuhörern.
Ach so, danke, du Arsch.
Ich hatte mich schon gefreut. Nee, ich werde dafür sorgen, dass die den Film sehen. Ich will, dass jeder diesen Film sieht, weil der Film ist wirklich, wirklich ein Juwel. So, und jetzt haut rein, komm.
Krass. Ja, jetzt hier. Mein Zorn ist schon verflogen.
Wo ist denn Großmaul 1 und Großmaul 2?
Das Zeug, was du da anguckst, kennt doch immer kein Schwein. Was soll man da was dazu sagen?
Nein, der Punkt ist wirklich, mein Zorn verfliegt sehr schnell, weil ich muss dir eins zugestehen. Der Punkt ist, und das hat eigentlich gar nichts mit Filmen zu tun, du bist manchmal sehr wortgewandt. Und zwar merkt man das häufig in kleinen Situationen. Zum Beispiel hattest du vorhin gesagt, als wir noch bei Kickers waren, dass du dich mit dem Philipp mal unterhalten hast wie Erwachsene. Das Interessante ist natürlich dabei, das, was du nicht gesagt hast. Denn im Endeffekt bedeutet das ja, dass du dich mit uns nicht unterhältst, wie du dich mit einem Erwachsenen unterhalten würdest. Und
nein,
auch gerade bevor du. Und auch gerade als du mit dem Film angefangen hattest, gab es einen ähnlichen Spruch. Der Punkt ist, sobald ich dann sowas erkenne, denke ich mir, oh, das hat er sich vorher bestimmt zurechtgelegt. Und dann verschwindet mein Zorn sofort und wandelt sich um in Mitleid.
Es ist ein rhetorischer Fuchs.
Nee, zurechtlegen muss man sich sowas nicht.
Du bist ein rhetorischer vorne. Fuchs, ganz, ganz, ganz klar. Ja.
Nein, aber ich würde den Film mir trotzdem sehr gerne.
Ihr habt keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Ihr verwechselt Rhetorik mit einer ganz normalen Argumentation.
Nein, du machst Feststellung, indem du sagst, wir haben keine Ahnung. Und was antworten wir darauf? Gar nichts.
Zum Thema zurückzukommen, der Film gut und ich würde ihn...
Nenn mal deinen nächsten Film.
Oh mein Gott, genau.
Ich, ehrlich gesagt, will ich das nicht, aber ich tue es trotzdem.
Okay, hey, welcher Film wird das wohl sein? Erzähl mal. Komm, ich bin echt gespannt.
Ja, was denkst du denn?
Otto, der neue Otto.
Ich hoffe, dass es Scott Pilgrim ist, den ich sehr, sehr mochte.
Ja, es ist natürlich nicht Scott Pilgrim, sondern es ist Expendables. Nein, es ist auch Expendables. Es ist der Film, wo wir uns, glaube ich, in den letzten Podcast 15 Mal drüber unterhalten haben. Und es ist und bleibt Inception. Und es ist ein sehr guter Film.
Kann es nicht Expendables sein? Doch.
Wo sind wir denn jetzt? Auf welchem Platz bist du jetzt?
Ja, also, bei seinem letzten Film. Ja, du hast David, Kick-Ass hätte ich auch auf der Liste gehabt, deshalb überspringe ich den halt und bin jetzt halt bei Inception. Okay. Also über Inception wurde schon so ziemlich alles gesagt. Also generell geht es halt um die Traumwelt, um Leute, die in Träume eindringen. Es macht generell ähnlich wie das Thema Matrix damals oder wie Matrix damals das Thema, ob alles, was man sieht, Realität ist oder man nicht irgendwie ein schlafendes Schaf auf einer Wiese ist, innerhalb einer Schafherde, das träumt, sondern macht es ein ähnliches Thema auf. Oh Gott, dieser Satz ist fundamental gebrochen. Was ich sagen wollte ist, dass es in Inception halt häufig auch um das Thema luzides Träumen geht, was viele vielleicht interessiert, aber es geht halt darum, innerhalb eines Traums, dass es einem klar wird, dass es ein Traum ist und dann halt neue Wege aufzugehen und zu beschreiten. Und das ist natürlich bei Inception sehr gut gelungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wird eine Welt aufgezeigt, die es so vorher in Filmen nicht gab. Also es gibt wenig Filme, mit denen ich Inception tatsächlich vergleichen könnte. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Von dem ersten Trailer, wo ich mir noch ehrlich gesagt gar nichts drunter vorstellen konnte, wo ich erst gedacht hätte, das wird irgendwie ein Polit-Thriller oder weiß ich nicht, ein Mystery-Dingen, wurde es dann doch was völlig anderes. Und ich habe den Film auch, als er dann auf Blu-ray rauskam, nochmal gesehen. Und ich muss gestehen, er hält sich immer noch sehr gut. Und mir gefällt er sehr gut und so viele Leute können sich, und sehr viele Leute schließen sich da, glaube ich, meiner Meinung an. Oder?
Also ich ist es denn nicht schön, dass ein Film, mal abgesehen, abseits von diesen ganzen, ich finde ihn scheiße, ich finde ihn super genial, was der Film nun mal auslöst, dass ein Film schafft, über so einen langen Zeitraum in der Diskussion zu bleiben und das so, vor allen Dingen so nicht
in der Diskussion.
Bei uns auf alle Fälle.
Ja, ich meine ja, jedes Mal, wenn er angeschnitten wird, ich glaube, Victor war es, der den hasst, glaube ich, oder der den nicht entfiel und er schnauft bestimmt wieder im Hintergrund, dass es einen Film schafft, so eine Kontroverse zu starten und so sich so mit einem Film auseinanderzusetzen, der eigentlich ja am Ende ein Kreisel, der sich, ob man jetzt nicht weiß, ob der sich weiterdreht oder nicht, und jeder macht sich Gedanken darüber, sei es egal, ob der Film jetzt schlecht ist oder nicht. Also ich muss Carsten da zustimmen, ich fand ihn auch optisch und produktionstechnisch total geil, also super. Und ja, dass es ein Film schafft, so im Gespräch zu bleiben, finde ich doch klasse.
Naja, um mal eins richtig zu stellen, ich schnaufe nicht, sondern ich langweile mich, wenn es um diesen Film geht, weil wir wirklich so oft drüber gesprochen hatten.
Das ist sogar verständlich.
Um eins klarzustellen, ich hasse den Film nicht, das ist wirklich totaler Quatsch. Es gibt Dinge in dem Film, die ich gut finde. Es gibt zum Beispiel, ich fand unglaublich beeindruckend und wirklich eine tolle, tolle Schnittleistung, wie am Ende diese zeitversetzten Zeitebenen alle zusammenkommen und dass man da trotzdem weiß, wo man ist jederzeit, obwohl es da wirklich drunter und drüber geht, fand ich wirklich sehr, 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 sehr kunstfertig. Ich finde aber nicht, dass der Film es verdient hätte oder verdient hat, die Aufmerksamkeit verdient hat, die er bekommen hat. Das merkt man auch an den Diskussionen selbst. Es gibt Filme, die wecken Diskussionen, die dann quasi über den Film hinausgehen. Und bei Inception war aber die Diskussion in erster Linie hat sich darum gedreht, ob das ein guter Film ist oder ein schlechter Film. Wirklich über luzides Träumen und Traumlogik und Zeitlogik wurde eigentlich nicht so krass diskutiert, wie damals zum Beispiel nach der Matrix über virtuelle Realitäten oder Simulakren oder ähnliches. Da müsst ihr mir doch recht geben.
Also klar, aber wurde denn, also du findest, bei der Matrix wurde da doch schon häufiger dann, wurde das dann zum Thema gemacht?
Ja, natürlich. Ich meine, es gab ja auch Bücher und alles. Man hat ja sogar, nach die Matrix wurden ja sogar philosophische Abhandlungen über virtuelle Realität nachgedruckt und neu auf den Markt geschmissen. Also das ging dann wirklich schon um einiges weiter. Ich meine, wirklich alle Diskussionen, die ich über Inception mitbekommen habe, gingen um die Frage, ob das ein guter Film ist oder ein schlechter Film, ob Nolan ein guter Regisseur ist oder ein schlechter Regisseur. Hm.
Ja, mag sein, aber ich glaube, also was mich wundert ist, warum soll, also ich habe diese Diskussion nicht so mitbekommen, aber das liegt vielleicht auch generell daran, dass ich halt nicht so stark in der Filmmaterie stecke. Bitte nicht langweilen. Der Punkt ist, Nolan, also diese Grunddiskussion, ob Nolan ein guter oder schlechter Regisseur ist, die muss bei mir nicht mehr, kommt bei mir nicht mehr auf, weil nach, also spätestens nach The Dark Knight, was sicherlich auch schon wieder so ein Reizthema ist, hat er für mich eigentlich bewiesen, dass man die Filme ohne irgendeine Rezension vorher zu sehen direkt reingehen kann und vermutlich genießen wird, ähnlich wie es halt sonst nur wenige schaffen. Da fällt mir, was weiß ich, James Cameron ein oder vielleicht auch noch Steven Spielberg. Aber ja, Punkt.
Wie ist denn deine Meinung zu Dark Knight? Also, Victor, was ist da dein Standpunkt?
Ja, aber ich mag die Batman-Filme, aber das spielt ja gerade keine Rolle. Es
geht, ich wollte es jetzt nochmal wissen.
Inception. Ich mag auch Prestige und ich mag auch hier den ersten mochte ich auch, Following. Nee, aber Inception ist, und auch da habe ich mit Philipp, ich glaube, heute haben wir sogar drüber gesprochen, ist ja wirklich so mein Grundproblem, das ich mit Inception habe, ist, ich fühle mich von dem Film wie ein Kind behandelt, dem der Schulunterricht dreimal vorgekaut wird. In dem Film wird so viel erklärt, und zwar mehrmals. Und das auch auf visueller Ebene. Der Film zeigt so viel. Das ist ein Film, und wenn man echt mal drauf achtet, nutzt der Film eine Technik, die eigentlich im Kino verloren gegangen ist, weil sie vom Fernsehen übernommen wurde, ist, dass immer, wenn jemand spricht, diese Person zu sehen ist. Das macht Inception. Und ich glaube, das mussten sie einfach machen, weil so viel gelabert wird und so viel erklärt, dass man immer auch wissen muss, aus welcher Richtung das kommt. Man hat ja, ihr kennt das ja, normalerweise hat man ja in Filmen so, entweder jemand spricht aus dem Off und wir schneiden auf die Person, die gerade zuhört, oder man verschränkt das Ganze ineinander, lässt es überlappen. Und bei dem Film ist aber wirklich, der Sprecher ist, die Fratze ist im Bild. So, und irgendwie stört mich das. Wirklich, der Film, der bröselt so vieles auf und ist so anbiedernd. Wirklich, echt, ich fand das echt eklig.
Also ich habe ja damals denselben Punkt angebracht in der Inception-Folge, die ich, glaube ich, sogar mit Carsten völlig alleine aufgenommen hatte. Und da hatte ich mich vor allem darüber beschwert. Ich fand den Film nicht ganz so schlecht wie Victor, aber ich habe mich vor allem damals daran gestört, an diesem Erklär-Action, die immer wieder vorkommt. Und auch unter anderem hatte ich mich noch daran gestört, dass am Anfang eine Hoffnung aufgebaut wird, was man denn alles in den Träumen machen könnte. Und am Ende diese Dreier-Verschachtelungstraumgeschichte eigentlich dann doch recht langweilig ist und man denken würde, Träume könnten wesentlich abgefahrener sein, wenn es dafür extra Architekten gibt. Und ich muss sagen, dass inzwischen der Film für mich einfach, er ist für mich nicht so ein Reizthema, sondern eher ist so ein bisschen belanglos, weil ich kaufe mir ja gerne mal Filme, die ich im Kino gesehen habe und wenn sie billig sind, auf Blu-ray und gerade wenn es irgendwelche großen Blockbuster sind, weil ich denke, wer weiß, in 20 Jahren habe ich den gerne in meiner Sammlung, aber ich muss sagen, dass bei Inception, da habe ich nicht das geringste Bedürfnis, ihn mir nochmal anzugucken, weil ich weiß, dass ich im Kino damals bei dieser Endsequenz mit den drei Träumen mich richtig gehend gelangweilt habe und gedacht habe, so jetzt kann es dann aber auch mal zu Ende gehen, weil es ist auf dreierlei Ebene langweilig wurde und es gab durchaus Sachen, die ich sehr entertained fand und das war der Typ, der da in diesem Hotel die ganze Zeit die schwebenden Leute rumorganisiert hat und alles, das fand ich noch das Unterhaltsamste, aber im Großen und Ganzen immer wieder dieser Bus und immer und so träge, wie der Bus da runtergefallen ist, so finde ich, hat sich die zweite Hälfte des Films gezogen.
Findet ihr denn, dass komplexe Themen und komplexe Filme, die fürs Mainstream-Publikum gemacht werden, also oder beziehungsweise die Geld einspielen sollen und nicht in irgendeiner Videothekenecke versauern sollen, dass die mehr auf Sicherheit gedreht werden und gerade, dass der Film vielleicht gerade deshalb.
Also lass mich mal vielleicht so sagen, Inception ist ein komplizierter Film, aber kein komplexer.
Er möchte gerne, ich wollte es noch ein bisschen ausbauen, ganz kurz.
Ich weiß, was du meinst. Normalerweise werden ja Filme für eine Masse runtergeschraubt in ihrem.
Genau. Und er könnte komplex sein. wenn man ihn lassen würde. Aber vielleicht
Matrix war so ein Film, finde ich.
Okay, ja, gut, das findest du. Ja, okay. Aber ich meine ja, wie heißt der andere mit DiCaprio? Shutter Island, war der für dich wesentlich unaufdringlicher, also nicht so penetrant erklärerisch?
Aber ja, hallo.
Definitiv. Natürlich.
Gut, okay. Okay.
Ich meine, da gab es eine Erklärung am Ende in den letzten 10 Minuten, aber doch nicht den ganzen Film über. Ich meine, Shutter Island, wenn Shutter Island wie Inception wäre, dann müsste sozusagen alle 10 Minuten erklärt werden oder nochmal erwähnt werden, wieso sie überhaupt auf der Insel sind.
Ja, ich meine ja, genau, und das ist ja der springende Punkt. Der Film ist vielleicht komplex, das Thema, das Drehbuch schießt die Wand an, egal. Es wurde aber nicht zugelassen, das so komplex zu drehen wie ein Memento zum Beispiel, weil man eventuell, und das ist jetzt auch wieder nur so eine waghalsige Vermutung, Angst hatte, dass er von vielen überhaupt gar nicht angenommen, verstanden wird, weil er in den Reviews dann so rüberkommt, wie man muss viel Hirnschmalz mitbringen, viel Denkarbeit leisten. Vielleicht wollten die einfach einen komplizierten Film drehen, der nicht kompliziert ist.
Ja, das werden wir leider nie rausfinden. Wollen wir die zum dritten Mal geführte Inception-Diskussion dann hiermit beenden?
Jawohl.
Carsten, möchtest du noch ein Abschlussplädoyer halten?
Nein, also mir hat der Film sehr gut gefallen.
Ich hoffe, ich habe eine Hoffnung, dass es in sagen wir mal, 30, 40 Jahren ein ganz tolles Inception-Remake geben wird. Weil ich bin davon überzeugt, dass diese Mythologie sehr, sehr vieles zulässt, was man auf jeden Fall sehr, sehr viel besser machen kann.
Vielleicht sollte man es andersrum machen, wie bei der Millennium-Trilogie und von Amerika nach Europa gehen.
Zum Beispiel.
Genau. Dann bin ich jetzt dran. Haha. Ich habe noch 2 Filme und werde jetzt wahrscheinlich, weil ihr habt jetzt eure beiden 3 Filme genannt, mit David jetzt die abwechselnd die letzten machen. Und zwar wäre das Micmax.
Wow!
Hat den noch jemand gesehen außer mir?
Ja.
Nee, aber ich glaube, David hat ihn gesehen.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Wie kommst du denn darauf?
Nein. Woher weißt du das denn?
Ich habe über Micmax in einer der letzten Folgen schon etwas ausführlicher gesprochen. Ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, was mir an dem Film so gut gefallen hat. Also ich bin ja ein Jeunet-Fanboy, sagt man ja heutzutage. Und ich mag seine Filme sehr. Ich bin komischerweise am wenigsten ein so extremer Fan von Amélie. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist ja der Film, den die meisten kennen. Ich mag Delikatessen zum Beispiel um einiges mehr. In Micmax geht es um den klassischen Kampf des kleinen Mannes gegen einen großen Konzern oder beziehungsweise gleich 2 Konzerne um das Thema die böse Waffenindustrie Freundschaft, neues Zuhause, ich hänge gerade und fasse es sehr schlecht zusammen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der einen Querschläger in den Kopf kriegt und sich vor allem die Marke der Kanonenkugel, nee, des Gewehrkugels, sagt man das? Ja. Projektils anguckt. Und irgendwann zufällig vor dem Gebäude steht einer der beiden Firmen, die daran beteiligt sind und dann auf Rache schwört. Er hat inzwischen kein Zuhause mehr und hat ein neues Zuhause gefunden bei einer wilden Ansammlung von irrwitzigen Obdachlosen, die alle irgendeine tolle Fähigkeit haben. Und was an dem Film eigentlich, die Handlung ist eigentlich recht vernachlässigbar, was mir an Jeunet gefällt, ist diese wundervolle Bildsprache und die Liebe zu seinen abgedrehten Charakteren, wie sie in all seinen Filmen zu finden sind. Seine Filme sind eigentlich gefüllt mit Karikaturen von Menschen. Und das fängt bei dem biederen Konzernboss an, der immer in seiner Wohnung die 5. Klarinettensinfonie von Mozart hört. Und zwar immer. Also immer, wenn man in seine Wohnung geschaltet kommt, läuft da dieses wunderschöne Klarinettenkonzert. Und es geht weiter bei dieser wahnsinnig tollen Truppe von Obdachlosen, die ein einziges optisches Kunstwerk sind. Und ich mag seine Farbgebung, ich mag seine Liebe zum Detail. Und ich frage mich dann immer, ich weiß nicht, ob Victor da mehr zu sagen kann, ob er wohl wahrscheinlich ein total pedantischer Typ sein soll, weil wie kriegt man es sonst hin, dass die Filme so einen extremen Look haben und von der Kostümierung über die Farben, über die Häuser, über die Einrichtungen, es kann ja kein Zufall sein.
Genet kommt ja so ein bisschen aus so einer, aus, da hat er so zwei Haupteinflüsse, habe ich mir mal so in irgendwelchen Interviews mit ihm habe ich das gelesen. Er ist ein riesen Comic-Fan, so ein bisschen wie unser Khalil auch. Und ist aber auch extrem beeinflusst vom sogenannten französischen Cinéma de Luc der 80er. Das war so ein eigenes Genre, in dem dann Luc Besson hat da zum Beispiel angefangen. Das waren so seine ersten Filme noch in der Zeit oder Benix oder Leo Carax. So, das waren die bekanntesten drei.
Ah, deshalb sozusagen. Also auch Cinéma de Luc.
Genau, Cinéma de Luc.
Ja, danke, bitte.
Genau, danke, Carsten. Und und das war halt ein Kino, das extrem auf einen sozusagen Style over Substance. Also es ging gar nicht mehr so sehr um die Geschichte, sondern wirklich nur um die Oberfläche. Und das sind so seine beiden Haupteinflüsse, ohne jetzt zu sagen, dass er die kopiert. Und er hat daraus dann eben so ein eigenes Universum erschaffen, denke ich mir mal, halt, das eben extrem verbunden ist mit einem unglaublichen Produktionsaufwand, der, ich meine, das sind Vorbereitungszeiten, wo jemand dann vielleicht 14 Monate jeden Tag 12 Stunden ackert. Weißt du? Ja,
genau, das meine ich.
Für welchen Film? Ich glaube, für diesen mit der Mathilde? Heißt du Mathilde? Mit dieser, genau, Mathilde von ihm. Da habe ich die Storyboards gesehen und da hat man auch sofort erkannt, wirklich jedes
Bild. Ist der mit der Oma?
Ja, genau. Wo die Kleine aus Amelie, die, wie heißt sie? Audrey Tautou, diese Gehbehinderung hat und ihr Freund zieht in den Zweiten Weltkrieg da und wird eingezogen, weißt du? Und erlebt da Abenteuer im Zweiten Weltkrieg und sie wartet jeden Tag auf ihn, auf seinen Brief und so weiter und so fort.
Okay.
Ganz kurz, und man hat an den Storyboards schon gesehen, da ist wirklich, dass jedes Bild und jede Kameraeinstellung ist im Vorfeld minutiös geplant und wird genau so umgesetzt, später auch im Film. Also das ist echt Wahnsinn. Einfach, dass jemand sowas auch durchziehen kann, ohne zu sagen, fuck it, ich mache jetzt was komplett anderes, so ich mache jetzt Handkamera.
Ja, ich bin, das ist eben das, was mich so fasziniert, ist, dass diese Detailverliebtheit, man hat das Gefühl, wenn man einen Genet-Film sieht, als würde er in einer komplett anderen Welt leben. Und ich meine damit nicht, dass er nur in Frankreich lebt, sondern auch in einer anderen Zeit. Und das macht er fabulös. Also ich bin ein großer Fan. Ich kann jedem der Delikatessen, die übrigens die Hauptdarsteller aus Delikatessen, die auf der singenden Säge und auf der auf Cello spielen, glaube ich, oder ist es eine Geige, bekommen auch eine kleine Nebenrolle.
Aber die sind ja immer dabei. Da hat er so seinen festen Cast, der dann von Film zu Film immer mitmacht. Dominique Pinot, der hohen Stirn.
Der spielt in Mad Max eine der Hauptrollen, aber man sieht auch die beiden Hauptprotagonisten aus Delikatessen. Es gibt einmal, sind sie oben auf einem Dach unterwegs und dann kommt ein kurzer Schwenk und man sieht ein Wohnzimmer, wo man die beiden, da er ja auch eine andere Rolle hat, wäre es sonst für den Zuschauer verwirrend, aber wo man die beiden von hinten wirklich singende Säge und Geige spielen sieht. Also ein kleiner Running Gag oder wie man auch immer es nennen wollte. Aber ich mag die Filme, auch wenn die Handlung eigentlich eine sehr einfache Comedy ist, lebt Genet von dieser Stimmung, die mitschwingt.
Klar, und das ist ja auch so ein toller, schöner Slapstick. Es gibt ja es gibt Leute, die sagen so, diese Filme können nicht atmen. Diese Filme können nicht atmen. Die sind sozusagen so eingeschlossen von diesem visuellen Konzept. Aber das finde ich überhaupt nicht. Also mir haben die Genet-Sachen immer unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, und der Film ist auch wirklich der am meisten Spaß bringt. Man muss wirklich oft lachen und es hat auch teilweise, weil du Slapstick sagst, wirklich was von dieser von einem Charlie Chaplin Film fast, weil es einfach sehr geistreich ist und sich auch wirklich auf Qualitäten besinnt, die uns in dieser Zeit völlig wegkommen, so den Artisten und die Schlangenfrau und den verrückten Künstler, der aus Schrott wahnsinnig tolle Sachen bastelt und das dann eben alles in dem Look. Aber ich will ein bisschen das Tempo anziehen.
Aber ganz kurz, Philipp, sorry, warte mal. Ich sag dir noch was, bevor hier die beiden sauren Gurken noch loslegen. Und das sage ich dir jetzt zum ersten Mal. Das habe ich dir noch nie gesagt im Podcast.
Ich liebe dich.
Diese Empfehlung, die werde ich mir ansehen.
Jawohl, das freut mich sehr.
Übrigens, ich finde den auch, ich benutze das Wort nicht mehr so oft und ich benutze es auch nicht mehr so gerne, aber ich fand ihn grandios. Ich habe mir, ich habe den nachts um 1:30 angemacht, wollte mal kurz reingucken, hatte den nächsten Tag frei. Ich hätte mir gewünscht, dass er bis die Sonne aufgeht, weitergeht. Und er war wirklich, die Story ist vernachlässigbar, das hast du schon richtig erwähnt. Er war für mich so, oh, geh von mir aus 4-5 Stunden, ich guck dir zu. Wie so eine, keine Ahnung, also ich fand es auch...
Stripperin.
Wie eine Stripperin, genau. Also, genau. Ja.
Die also ich fand wirklich Kleidung anhat, wo man einfach...
Mich würde noch ganz kurz interessieren, wie du das... Ich habe den Delikatessen noch nie gesehen, wie du das einschätzen würdest, wenn ich jetzt als erstes Micmacs gesehen habe und Emily, ob mich dann Delikatessen immer noch zieht oder ob das eher... Ob Micmacs einfach genau dasselbe ist, nur bigger und
also Nein. Delikatessen ist ein sehr anderer Film, der auch eine makaber, düstere Seite hat. Und der, finde ich, sehr einzigartig ist. Ich war aber in Delikatessen in meinem jungen Alter, war ich, glaube ich, 4-mal im Kino und habe ihn danach auch noch etliche Mal auf DVD gesehen. Es ist schwer für mich, so einen Film jetzt zu beurteilen, wie wenn ich ihn jetzt nach Micmacs gesehen hätte. Aber ich finde, dass man Delikatessen sich immer angucken kann.
Es sind immerhin 20 Jahre vergangen. Also genau.
Ja, aber Delikatessen hat im Gegensatz zu Amelie vielmehr diese sehr verrückten Charaktere mit und auch teilweise diese Slapstick und diese Verweise auf so einen Charlie Chaplin, weil der Hauptdarsteller in Delikatessen im Grunde, also nicht nur im Grunde, sondern wirklich ein Clown ist. Und das macht den Film auch zu einer großen Freude. Und er hat diese eine Szene, ich nenne sie jetzt mal die Fix-Szene, obwohl eben ganz viele Tätigkeiten in der Szene stattfinden, die völlig im Einklang ist mit dem Micmacs-Flair. Also du musst dir Delikatessen angucken, wenn dir
das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Also auf jeden Fall. Okay.
David, dein letzter Film.
Mein letzter Film. Ja, meine absolute Nummer 1, die ich auch wenn wir das jetzt hier nicht nach 3, 2, 1 machen, die ich ganz klar auf die 1 setzen kann, ist für mich Crazy Heart gewesen. Beziehungsweise wird es noch lange Zeit sein, wenn da nicht so schnell was Besseres kommt. Und zwar auch deswegen, weil er mich so, wenn es nicht genau dasselbe ist, es unterscheidet sich natürlich, an Walk the Line erinnert hat. Einfach von seiner Machart. Ich weiß nicht, hat einer von euch den gesehen überhaupt?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er wurde aber nicht gesehen.
Ich will ihn sehen.
Ja, also ich fand wirklich, das liegt auch an meiner, wie Victor bestätigen kann, melancholischen Art, glaube ich, dass ich den wieder so gut fand. Und zwar Jeff Bridges, The Dude, der spielt akut abgefuckt ist übertrieben. Also in die Jahre gekommenen Country-Sänger, würde ich jetzt mal sagen, der nicht mehr viel zu sagen beziehungsweise zu spielen hat, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Nennt sich in dem Film Bad Blake. Ich kenne mich mit Country-Musik und dieser ganzen Sache und diesem ganzen Hintergrund null aus. Country-Musik interessiert mich nicht. Aber es hat mich sofort gepackt. Ich war von der Musik, von dem Soundtrack, wie er die einzelnen Szenen hinterlegt hat. Ich konnte sofort nachvollziehen, wie das gewesen sein muss. Es war zutiefst traurig, manche Szene, dass mir echt die Tränen zurückhalten musste. Ich muss jetzt schon wieder anfangen zu heulen, deshalb tue ich mich jetzt zusammenreißen. Er spielt einen Jahre gekommenen Country-Sänger, habe ich schon gesagt, der dazu auch noch ein Alkoholiker ist, das natürlich nicht merkt, wie jeder Alkoholiker, beziehungsweise vielleicht merkt, aber nicht wirklich selber was dran ändern kann. Er tourt durch Bowlinghallen und Bars und seine besten Tage sind vorbei. Das ist die grob umrissene Story. Er lernt dann eine junge Frau kennen und verliebt sich in sie, kriegt dadurch Kontakt zu ihrem Kind und das ist für ihn wie so eine neue Heimat. Also er sagt, er denkt sich wohl, jetzt habe ich alles andere verkackt, dann machst du wenigstens das richtig. spielt nebenher immer noch seine Konzerte und fährt ab und zu mal immer wieder zu dieser Freundin. Und darum geht's in Crazy Heart eigentlich grob umrissen. Und diese Aktion, diese Frau, diese Mission, nenne ich es jetzt mal, ich will mein Leben besser machen, und die verkackte auch wieder, indem eine Schlüsselszene passiert. Und zwar fliegt die Frau zu ihm, die Freundin, und bringt den Sohn mit. Er bittet sie 2-3 Mal, sie soll doch vorbeikommen, sie hat 2-3 Tage frei, und sie zögert erst, weil sie genau weiß, ah, scheiße, das ist mit dem anderen Mann schon gar nicht so gut gelaufen, und fliegt dann doch hin. Sie sind im Einkaufszentrum, er sagt zu ihr, geh doch einkaufen, ich passe schnell auf ihn auf. Was macht er? Geht mit dem Kind in eine Bar, um schnell wieder einen zu trinken. Das Kind haut ab und ist verschwunden. Ab dem Moment will die Frau nie wieder was von ihm wissen. Und ja, sein Schicksal geht eigentlich weiter. Das ist die grobe Story von dem Film. Ja, so umrissen. Und ich fand einfach die Musik,
Country-Musik.
Country-Musik. Das ist... Was ist es denn? Keine Country-Musik, oder was?
Es ist Country-Musik, aber egal.
Okay, Kinder-Country, okay. Ja, ist gut. Mann, scheiße, jetzt hast du mich ja wieder rausgebracht. Okay, ich war ja eh schon fast fertig. Ja, wollt ihr noch irgendwas dazu wissen? Keine Ahnung.
Nee, den habe ich auch auf meiner Liste, den wollte ich mir auch unbedingt noch schauen.
Ich bin ziemlich überzeugt, dass Jeff Bridges ziemlich cool ist, denn ich glaube, er hat ja noch so einen 2010er-Film, der leider nicht 2010 in Deutschland in die Kinos kommt, aber in den USA noch lief, und True Grit heißt, so irgendwie ein Western von den Coen-Brüdern. Und so, was ich bisher gelesen habe, spielt er da ja eine ähnliche, ich will jetzt nicht sagen Säuferfigur, aber heruntergekommenen, ja nicht Sänger, aber Marshall, wenn ich mich nicht völlig vertue.
Okay, ganz wichtig noch, was ich vergessen habe, durch diesen Sohn, durch diese Frau, durch diesen Vorfall in dem Kaufhaus, entschließt er sich, einen Entzug zu machen und alles besser zu machen, und da auch wieder diese Wehmut oder diese Hoffnung, jetzt habe ich was gemacht, ich zeig dir das jetzt, dann fährt er wieder zu der Frau hin und sagt, ich bin nüchtern, ich bin clean, wie sagt man es beim Saufen, ich bin trocken, genau. Und und man weiß genau, die Augen von ihr, gespielt übrigens von Maggie Gyllenhaal, die auch, was hat sie gespielt? Genau,
wie heißt sie? Batman hat sie mitgemacht.
Batman und die Secretary fand ich sie ganz super geil. Also ihre Rolle, und abgesehen davon, dass auch die Rolle geil war, fand ich super, die Augen, wie man gesehen hat, okay, du kannst hier machen, was du willst, du kannst von mir aus der neue Rock-Superstar werden und mir 3 Häuser kaufen, wir werden nicht mehr zusammenkommen. Du hast mein Kind verloren, und und das ist alles so unendlich traurig, und es gibt auch kein wirkliches Happy End. Also, und das wieder durch diese Musik untermalt, und ja, alle, die auf diese Art Filme stehen, einfach berieseln lassen und sich hingeben den Gefühlen.
Ich bin eine Katze. Ich habe eine Tatze. Ich bin eine Katze. Schau mal meine Tatze.
Das macht mir Angst.
Das ist ein kleiner poetischer Beitrag von dem kleinen Victor.
Genau.
Und jetzt darf ich wieder von der Tafel weg. Und ich bringe noch ganz kurz meinen letzten Film. Ich sage ganz kurz, weil ich noch eine andere Frage mir auf den Fingern brennt und wir schon über die 2 Stunden hin sind. Und zwar... ich habe ihn öfter schon besprochen und er wurde auch schon öfter durchdiskutiert. Und zwar ist der Film Exit Through the Gift Shop eine Mockumentary oder Documentary, darüber darf gerne wild diskutiert werden, von und über Banksy im ersten Moment, aber irgendwann, wie so schön die Werbung zu dem Film sagt, drehte er die Kamera um und hielt sie auf denjenigen, der ihn gefilmt hat, der eine, ob es nur eine Kreation ist oder eine Originalperson, eine der genialsten Charaktere ist, die ich seit langem gesehen habe. Und ich habe mir den Film mehrfach angeguckt, und manchmal muss man einfach nur laut lachen über diesen verrückten, ausgeflippten Thierry-Typen. Und es ist ein toller Film. Ich kann ihn nur ans Herz legen, wer irgendwas für Kunst übrig hat oder eben gerade nicht und wer irgendwas mit lustigen Dokumentationen anfangen kann, der sollte sich ihn angucken. Er ist teilweise auch wirklich spannend und gerade am Anfang, als man denkt, der Film ist einfach nur ein Film über die Street-Art-Szene, sind einige wirklich tolle Bilder und spannende Stellen zu sehen. Und irgendwann nimmt der Film eben eine Wendung. David, ja?
Ja, ich habe eine Frage dazu. Und zwar, vor 2-3 Tagen habe ich das gelesen und hier in der Schweizer Zeitung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ich kenne den Film gar nicht, ich weiß gar nichts drüber, deshalb musst du mir kurz sagen, da ist jemand, der anonym bleibt oder bleiben will, der Künstler an sich.
Banksy.
Banksy, der ist anonym.
Ja, aber schon seit Jahren. Der ist ja
okay,
schon
seit Jahren. Genau. Und da jetzt kommt das, was du, glaube ich, noch nicht weißt, sonst hättest du mir das direkt schon aus dem Mund genommen. Der wird jetzt verklagt, weil es 15 Minuten von dem Film jemand anders gehört. Und wenn diese Klage durchkommt, muss er seine Identität preisgeben. Das wurde ganz groß behandelt hier in der Schweizer Zeitung. Keine Ahnung, warum, wie die darauf gekommen sind. Und das will er jetzt mit allen Mitteln verhindern, weil dann seine, geltendes Recht besagt wohl, wenn du angeklagt wirst, dann wird deine in der Öffentlichkeit deinen Namen genannt und deine, ja, keine Ahnung, hast du das mitbekommen?
Ich habe es nicht mitbekommen, ich würde jetzt aber eher interessieren, wer ihn verklagt und wessen 15 Minuten es da gibt.
Ja, genau, wie gesagt, ich habe das nur überflogen auf Arbeit, ich habe jetzt nicht Wort für Wort mehr im Kopf. Es wurde jedenfalls, musste mal googeln, also will den verklagen und die haben das ja deshalb zum Thema gemacht, weil die anscheinend auch wussten, dass der anonym bleiben muss, um damit es alles Sinn macht und jetzt, googelt einfach mal. Also ziemlich interessante News. Ich habe ja schon gehört, dass du hast ja oft den Film besprochen. Ich gucke mir auch an, auf alle Fälle.
Ich meine, welche Frage ich mir stelle, ist die Leute, die damals auf dieser Ausstellung in L.A. von Mr. Brainwash, dieser großen Massenausstellung, ein Bild oder ein Gemälde für zum Beispiel 50 oder 100.000 Dollar gekauft haben. Wie muss es denen gehen, wenn die heute diesen Film sehen? Wenn die sehen, wie diese Bilder produziert wurden, mit welcher Dummheit eigentlich. Das ist echter Wahnsinn. Und wirklich, wie du sagst, eine tolle, tolle Beschreibung über den Kunstmarkt heute, wo wahrscheinlich so viel mithilfe auch des Internets und allem so viel kopiert und geklaut wird und plagiiert, dass sich echt die Balken biegen.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum kriegt dieser Mr. Brainwash, spülen wir jetzt mal den Fall durch, dass niemand daran glaubt, dass da in irgendeiner Weise was getrickst wurde.
So nee, es ist ja
aber
echt.
Doch in
es
dem Film. Echt. Sieht man doch in dem Film, was für ein absolut durchgedrehtes Huhn er ist und was für eine nervige Persönlichkeit er ist. Ich finde ihn faszinierend, mich faszinieren solche Menschen immer.
Spoilert dir jetzt gerade, weil ich habe den noch nicht gesehen, ich würde ihn gerne...
Nein, überhaupt nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass jeder ihn ernst nimmt. Warum nehmen ihn immer noch Galerien?
Das ist Wahnsinn. Ja.
Und zwar richtig gute in New York und L.A. und überall hat er Ausstellungen. Da frage ich mich doch immer, jetzt ist der Film schon raus, warum kriegt er so große Ausstellungen? Jeder Kunstkenner, der den Film sieht, muss doch, und sei es nur auch unter diesem Fake-Aspekt, eher einen Bogen um ihn machen, weil in dem Film eben seine Kunst, eigentlich bin ich ja der Meinung, dass es völlig egal ist, wer jetzt wirklich händisch ein Kunstwerk schafft, sondern dass wirklich die Idee, das ist, was zählt. Also von daher, ganz viele Leute, mit denen ich das geguckt habe, die nicht in der Kunstwelt waren, die waren vor allem sauer, dass er bestimmte Sachen nicht selbst gebaut hat und selbst gemacht hat.
Das hat ja Picasso schon nicht gemacht.
Es gibt ganz viele Beispiele. Und was aber die Herangehensweise, wir hatten es da heute Mittag auch drüber, Victor, dieses, dass er sich ein Kunstbuch nimmt, eigentlich auf jeder zweiten Seite einen Einfall dazu hat, ist sehr, sehr typisch für die diese ganze Urban Art Szene, wo nämlich vor allem zitiert und mit einem Augenzwinkern etwas gemacht wird. Das hat Banksy ja selber gemacht, indem er eben klassische Gemälde umgepinselt hat. Aber was bei Banksy im Gegensatz zu all den anderen ist, dass auch immer eine Kritik oder ein Witz dahinter ist. Ja. Er hat ja auch wirklich, also als er am Gaza-Streifen gemalt hat, Und er war da der Erste. Inzwischen ist diese Wand komplett zugekleistert von irgendwelchen Leuten, die ihm das nachmachen wollten. Aber auch diese Simpsons-Geschichte, so ist er, egal was für einen Status er hat, ist er sich nie zu schade, um auch wirklich Kritik auszuüben und sich eventuell mit gewissen Leuten zu verballern. Und er ist ja auch inzwischen so, dass er nicht mehr großartig Bilder verkauft, was ihn wirklich zu einem sehr, also in meiner Ansicht, sehr coolen Menschen macht. Und Mr. Brainwash ist all das nicht.
Mr. Brainwash, das ist ja das Verrückte. Mr. Brainwash ist ja eigentlich gar nichts. Ich meine wirklich, diese eine Szene, wenn man das Kunstbuch sieht, das ist so Wahnsinn. Aber man kann es nachvollziehen, wenn man dann die Gemälde auf der Ausstellung sieht. Wirklich, alles, was er da macht, ist entweder 1:1 kopiert oder war halt schon in einer extrem populären Form vielleicht 4, 5, 10 Jahre schon mal da.
Also, und teilweise auch wirklich, dass er Banksy und auch seine, die Leute, die er gefilmt hat, teilweise extrem nachmacht. Also,
ja, aber extrem, also wirklich extremer geht's eigentlich nicht.
Aber
also,
schlecht, ohne das Augenzwinkern. Und ich muss dann immer an den Künstler denken, den ich hier bei mir kenne, mit dem ich auch schon so ein paar Ausstellungen mir geteilt habe, der im Grunde diese Banksy-Technik auch komplett kopiert, also mit Schablone und hübsch am Computer ein Bild auf zwei Farbebenen, also schwarz und weiß bringen, und dann macht er immer noch so ein bisschen so Sprühflecken im Hintergrund, die runterlaufen, und schreibt noch irgendeinen total Nonsenssatz dahinter, und komischerweise kaufen die Leute das, und ich finde immer, er ist so der absolute Banksy ohne jeglichen Tiefgang. Also er malt immer nur irgendwelche Frauen und so, und von daher kam mir der Film, kam mir das immer so vor, als die Leute gesagt haben, das ist aber völlig an den Haaren herbeigezogen, dachte ich immer, wenn ihr wüsstet, es gibt so viele Leute, die das machen und die was sehen und es einfach nur schlecht nachmachen, nicht mal versuchen, es nachzumachen, sondern sich mit einem wesentlich niedrigeren Niveau begnügen. Aber
ich habe Fakten noch ganz schnell, cool. Warum das in der Schweiz publiziert wurde, und zwar ist es von dem Schweizer Filmemacher Joachim Levy gelüftet worden, bla bla bla. 8 Minuten und 27 Sekunden des Films hat Banksy von meinem Film kopiert. Die 8-minütige Sequenz stamme aus seinem Werk Live Remote Control. Dieses dokumentiert die amerikanische Street-Art-Szene. Levy dreht 6 Jahre daran. Und jetzt will er den deswegen verklagen.
So, wie heißt der genau?
Es ist so absurd.
Wie heißt der genau?
Der Filmemacher heißt Joachim Levy, und der Film heißt Live Remote Control.
Aber Live Remote Control, diese 6 Minuten, die sind auf der DVD drauf, von denen er spricht, und die sollen eben von dem Hauptprotagonisten sein, und die sind auch als Bonusmaterial mit auf der DVD drauf, und ich frage mich nun wirklich, was, ja, ich bin gespannt. Ja,
vielleicht kann man das kann man ganz schnell erzählen, damit die Zuhörer vielleicht auch verstehen, worum es geht. Es geht in dem Film um einen Mann, der eine Dokumentation dreht über Street-Art-Künstler. Und irgendwann trifft er auf Banksy, das ist so der Höhepunkt für ihn, und er fängt dann an, diesen Dokumentarfilm zu schneiden aus Abertausenden von kleinen Kassetten. Und mit diesem Film zeigt er dann Banksy, und Banksy findet den Film so scheiße, und das ist dieser Live Remote Control, den sieht man auch im Film, der ist unglaublich beschissen als Dokumentarfilm, und dreht ihm dann, hier, lass das besser mal mit dem Film, mach doch selbst Kunst. Und dann passiert das, worüber Philipp und ich eben gesprochen haben, damit man zuordnen kann, um welchen Film es jetzt geht mit diesem Live Remote Control.
Okay. Wobei ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann.
Ja, ich auch nicht.
Weil die haben, also wenn sie es alles gehoaxt haben, dann haben sie so viel Arbeit reingesteckt, dass die diese blöden aneinander geschnittenen 2-Sekunden-Schnipsel auch selber hätten machen können und sich bestimmt nicht auf so Glatteis begeben, dass ausgerechnet da einen Fehler machen. Aber
der ist ja eine Katastrophe, dieser Live Remote
Control. Das auch noch selber Live Remote Control nennen. Und da ist ganz viel Street-Art-Schnipsel dabei. Und der Witz ist, auf der Bonus-DVD sind 15 Minuten dieses Live-Remote-Control drauf. und er ist total wirr, aber es kann von daher nicht sein, dass er von diesem Joachim Levy ist. Vielleicht ist es nur der Name.
Oder ist es das Spielchen, das da weitergetrieben wird?
Genau, das frage ich mich nämlich auch, weil man sieht in diesem Live Remote Control, hört man immer diese nervige Stimme von diesem Mr. Brainwash, wie er Leute irgendwas fragt oder irgendeinen Kommentar gibt zu dem, was da gerade passiert. Aber ich möchte es insofern abschließen, weil ich zumindest eine Frage habe. Normalerweise kommen immer am Anfang eines Jahres auf irgendeiner Internetseite das letzte Mal so alle Filme mit einem Still dabei, die im kommenden Jahr kommen. Ich habe so eine Seite mir leider noch nicht gefunden oder mir wurde sie noch nicht verlinkt. Aber welches ist denn der große Blockbuster, euer größter Film dieses Jahr, auf den ihr euch freut? Habt ihr da was? Ich habe mich noch gar nicht informiert, von daher...
Also ich freue mich auf jeden Fall auf True Grit sehr, ja, von den Coens, und ich freue mich eigentlich, ich glaube, welcher Film so an so Hollywood oder Amerika-Produktion für mich echt groß sein wird, ist der neue Film von Terrence Malick, Tree of Life.
Brad
Pitt, an dem er so lange gearbeitet hat. Also für beide Filme findet man auch Trailer.
Ja, also ich
verlinkt und der war große Klasse.
Ich freue mich auf den neuen Zack Snyder-Film, also der 300-Regisseur, sage ich mal so einfach. Der Film heißt Sucker Punch und es geht da um eine Frau, die, glaube ich, in die Psychiatrie gepackt wird und sich durch unterschiedliche Traumwelten durchkämpfen muss, um wieder sozusagen vernünftig zu werden. Und diese Traumwelten sind zumindest, was den Trailern und den ersten Bildern abzunehmen ist, sehr, sehr, sehr imposant in Szene gesetzt.
Ja, auf den freue ich mich auch übrigens. Wirklich.
Ein Traumfilm. David?
Transformers 3, Cars 2, Pirates of Caribbean 8, Spider-Man 4 und The Mistaken.
Was ist denn The Mistaken?
Was ist The Mistaken, genau?
Keine Ahnung.
Okay.
Nee, also da freue ich mich. Quatsch, im Oktober kommt noch Happy Feet 2. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich freue mich auf gar nichts.
Okay. Du bist ja ein echter Filmfreak.
Ach ja, Blumen Group IMAX 3D. Da gehe ich extra mal wieder ins IMAX.
Ich wollte. Das
ist natürlich auch Blödsinn.
Du meinst Avatar 2 oder wie?
Genau, der war gut. Mission Impossible kommt übrigens auch was Neues.
Irgendwann können wir nochmal ein kleines Special machen, etwas, was ich noch extra vorbereitet hatte. Aber ich kann nur noch ganz kurz diese Frage stellen. Habt ihr dieses Jahr, also im Jahr 2010, irgendeinen deutschen Film gesehen?
Ich habe einen gesehen, der gar nicht so schlecht war. Und aus der Berliner Schule, der Räuber heißt er, von Heisenberg ist er, glaube ich. Den fand ich ganz gut.
Wir hatten jetzt, glaube ich, in dem ganzen Gespräch über 2 Stunden nicht einen einzigen deutschen Film. Finde ich echt erstaunlich. Also ich
es sind 12 Filme und die Top 3 von jedem, da wäre es ja eher eine Überraschung, wenn da ein Deutscher dabei gewesen wäre.
Ja, gut, okay.
Aber ich glaube auch, in der Top 12 waren nicht viele deutschen Filme dabei. Aber es war generell für Deutschland ja ein sehr, sehr schlechtes deutsches Kino, ja. Der deutsche Film ist jetzt, 2010 war wohl recht katastrophal.
Hat einer von euch den nicht gesehen?
Nee, aber ich wollte noch ganz kurz erwähnen, was die beiden zumindest an der Kinokasse erfolgreichsten deutschen Filme waren. Ich habe mich ja super darauf vorbereitet. Das eine war Friendship. Hat den von euch irgendwer
gesehen? Den wollte ich gerade nennen. Das ist der einzige, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ja,
der andere war Vincent Willmeer. Also den habe ich nicht gesehen. Wie Wasser, nicht wie Gegenteil von wenig.
Den hast du doch mal vorgestellt sogar, oder nicht?
Ich?
Carsten.
Ja, ich gucke.
Oder nee, es war Patrick, war das. Patrick war das.
Was ich gesehen habe, und kann mir jemand sagen, ob, also, Victor hört jetzt weg, aber kein Ohrhasen, wie heißt der zweite Teil? Verdammt.
Zwei Ohrküken.
War der erste auch so schlimm plakativ und so?
Nee, ich mochte den ersten, aber ich mochte ihn wegen der lieben Nora.
Ich auch.
Das ist unser Girl, Mann.
Ja, ja, aber der zweite ging zwei aber Stunden. In Dünn, hallo.
In Kebab-Connection ist sie noch viel süßer. Hast du den gesehen?
Ja, ja, natürlich. Ja, ich glaube, ich habe echt alles mit der lieben Nora gesehen.
Wer kommt bitteschön auf die Idee, Matthias Schweighöfer in den Beutel kacken zu lassen und das dann in dem, ja, warum macht man sowas?
Matthias Schweighöfer hat in einen Beutel gekackt?
Ja, er hat in den Beutel hat die Kacke nicht aus der Toilette bekommen, hat dann einen Staubsauger geholt und da habe ich gedacht, jetzt muss ich abschalten, da habe ich aber weitergeguckt und dann hat er sich mit dem Beutel rausgeholt, neben das Bett gelegt, ist dann rausgelaufen und hat gemerkt, dass er einen Schlüssel nicht dabei gab. Dann hat dann Til Schweiger angerufen, der soll die Kacke da oben rausholen und dann sind die zusammen in das Fenster eingebrochen. Ich habe mich, ich dachte, ich träume. Vielleicht,
warum wollte er überhaupt die Kacke aus der, die Kacke, wie
ja, weil er nicht abspülen konnte. Er konnte nicht abspülen, hat seinen Nachtflirt, den er endlich gebacken bekommen hat, nachdem er wochenlang auf irgendwelchen Flirtkursen war, hat er jetzt ja mal jemand abgeschleppt und die wollte auf alle Fälle ihn wieder besuchen, ruft ihn um 11 Uhr an und er sagt, ich bin gleich wieder zu Hause und er, ach, ich gehe noch mal schnell scheißen und sie so, ja super, ich bin jetzt schnell da und dann merkt er, dass die Toilette nicht funktioniert. Ja.
Und anstatt ihr zu sagen, sorry, deine Toilette funktioniert nicht, liegt eine dicke Wurst von mir drin, hat er gedacht, er macht das Ganze noch schlimmer. Also ich werde mir wahrscheinlich einfach, wenn er mal im Fernsehen läuft, mir den sogar angucken. Einfach wegen der guten Nora.
Nein, die liebe Nora. Das Mädchen von nebenan, die auch locker mal an der Dorftanke arbeiten könnte, oder?
In das Dorf ziehe ich aber sofort. Aber
ihr seht Leute, aber ich wollte nur sagen, wäre die gleiche Szene kaum verändert in Trainspotting gewesen, hätten alle gejubelt.
Oho, ja,
das war ja sogar so.
Ja, okay. Was man auch nicht genannt, wir haben keinen einzigen Animationsfilm genannt. Und da gab es ja.
Aber wir haben uns doch am Anfang sehr über Toy Story unterhalten.
Ja, ja. Stimmt, ja, hast recht.
Übrigens, der beste Animationsfilm letztes Jahr war Summer Wars. Hat ihr den gesehen? Der Anime?
Nein, der beste war Mary and Max.
Also Summer Wars ist unglaublich super. Den habe ich wahnsinnig gern gemacht. Ich wollte den jetzt nur nicht mit reinnehmen, weil ich mich jetzt auf Realfilm konzentriere.
Was für ein Film war das?
Summer Wars.
Nee, aber du sagtest der
Animationsfilm, A Name.
Nein,
Philipp, sag's bitte. Philipp dachte als Jugendlicher und wahrscheinlich bis ins später wachsenden Alter hinein,
dass man... Bis zu dem Podcast, wo ich das falsch gesagt habe. Bis zu dem
Podcast dachte er, dass man Anime wie ausspricht?
A Name.
Und sich über mich beschweren, ja?
Ich habe den Witz ja jetzt sogar selber extra nochmal reingebracht. Ich habe kein Problem damit, mich auch mal eine Stunde Country-Musik zu hören. Aber
ich hab überhaupt gar kein Problem damit, wenn irgendwer irgendwas falsch ausspricht. Aber wer
wenn jemand Inception beleidigt, dann hört's auf.
Nein, aber wer so vom hohen Ross labert, der muss aufpassen, dass er selber nicht mal irgendwas falsch aufgefasst hat.
Bam, 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 bam.
Das hab ich mal sehr gespannt.
Hab ich doch. Ich bin doch bereits in der 10. Folge vom hohen Ross gestürzt, weil ich eben Nein gesagt habe.
Ja, das ist mir auch egal. Aber was ich nur sagen wollte, wenn es so diese klassischen, um die klassischen Hollywood 3D-Filme geht, muss ich sagen, wäre immer noch ich einfach unverbesserlich. Fand ich dieses Jahr besser als Toy Story 3 oder auch Megamind.
Ist das dieser Despicable Me?
Ja. Genau, der kam aus sein. Frankreich oder so, aber von diesen ganzen computeranimierten Filmen, muss ich sagen, war das einer der besseren.
Ja. Aber gebt euch mal, wenn wir da gerade bei sind, gebt euch echt mal Mary and Max. Das ist so der Gegenentwurf zum fröhlichen Animationsfilm. Der ist aber nicht so gewollt, ich hasse dieses Wort langsam, melancholisch. Aber er ist wirklich teilweise depressiv und das ist ja jetzt nichts, das ist echt nichts Schlechtes für mich. Ich finde das gut.
Der ist super. Mary and Max ist echt wirklich, wirklich ein schöner Stop-Motion-Film. Aber der ist glaube ich, sogar noch von 2008. Der kam dann recht spät hier in Deutschland an.
Okay.
Also der ist toll.
Tolle Stimmung, ja.
Kinder, aber ey, warte, wir können uns doch nicht so verabschieden, Philipp. Wir wollten uns doch noch bei unseren Zuhörern bedanken.
Nicht nur das, sondern ich will, ohne irgendwas zu verraten, auf jeden Fall schon mal, also ohne was zu spoilern, sagen, dass ich auch im Podcast und drumherum ein paar Sachen tun und ihr euch auf ein tolles und erfrischendes Zelluleute 2011 freuen könnt. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Viktor Carsten und David.
Das musst du mir gleich erklären.
Ich danke auch euch sehr. Und auch den Fans und den Zuhörern, die immer mehr werden, die uns anderen Freunden empfehlen, die sich die Filme ansehen, die wir ihnen empfehlen. Ja, macht ihr gut.
Ich bedanke mich auch an alle, die vor uns, als ich den ganzen Prophet-Film erzählen wollte, gerade drin waren und den ganzen Film gerne gehört hätten. Ich kann auch privat eine File aufnehmen und die dann an euch schicken.
Das ist eine tolle Idee.
Mach ich natürlich nicht. Also.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.